Raukauer 1, Knopfschuss.
Glück auf, ich bin Michael Holtkamp und dies ist Episode 37. Es gibt diese Episode sowohl als Audio- als auch als Videoversion. Beide Versionen, sowie auch die Sendungsnotizen, findet ihr auf meiner Webseite und zwar unter graukaue.ruhr/gk037. Wenn ihr die Audioversionen meiner Podcasts abonnieren möchtet, dann könnt ihr das mit so ziemlich jeder Podcast-App tun. Ihr findet mich zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder Spotify. Wenn ihr die Videoversionen meiner Podcasts abonnieren möchtet, dann könnt ihr das auf YouTube tun. Dort gibt es den Graukaue-Kanal unter @graukaue. Mein Gast in dieser Episode ist Christoph Niklaus. Christoph ist der Geschäftsführer der Steiger Spirits GmbH, einem noch recht jungen Unternehmen hier aus Dorsten, das Spirituosen produziert. Zum Sortiment der Steiger Spirits zählen inzwischen 8 verschiedene Spirituosen. Angefangen hat es damals mit dem Korn und dem Gin und seitdem sind dann noch hinzugekommen ein Kräuterlikör, ein Rum, ein Whisky, 2 Sorten Wodka. Zum einen gibt es den Steiger-Wodka mit dem weißen Etikett, zum anderen gibt es den Steiger-Wodka Distillers Edition mit dem blauen Etikett. Und apropos blaues Etikett, in Kooperation mit dem FC Schalke 04 bringen die Steiger Spirits auch noch den Steiger Gin 04 raus. Der trägt nicht nur ein blaues Etikett, der ist auch vom eigentlichen Steiger Gin verschieden. Der Steiger Gin ist bisher das einzige von dem Sortiment, was ich selber probiert habe, aber er hat mir sehr gut geschmeckt. Ich empfehle euch, den Gin Sour auszuprobieren. Das Rezept findet ihr auf der Webseite steiger-spirits.de und ich werde mich auf jeden Fall weiter durchs Sortiment testen. Das Gespräch mit Christoph hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. Zunächst einmal hat er mir erklärt, wie alles angefangen hat. Dirk und Andy waren die beiden, die mit dem Korn und dem Gin angefangen haben. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie aus der anfänglichen Idee und aus diesem Projekt dann ein kleines, aber feines Spirituosenunternehmen wurde. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, ein kleines Unternehmen auf dem Spirituosenmarkt zu sein, warum die Steiger Spirits beschlossen haben, zum Korn und zum Gin noch diverse andere Spirituosen hinzuzunehmen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie durch die Pandemie gekommen sind und noch vieles mehr. Also, ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß wie mir. Das ist für euch Christoph Niklaus. Ja, und herzlich willkommen, Christoph.
Vielen Dank.
Ja, wie gesagt, dann fangen wir noch mal ganz vorne an. Also ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht. Also du bist der Geschäftsführer der Steiger Spirits GmbH hier aus Dorsten. Und das jetzt seit 3 Jahren oder so, glaube ich, ne?
Genau.
Okay. Und Steiger Spirits ist aber schon ein bisschen älter. Also du bist irgendwann dazugestoßen. Aber laut eurer Webseite haben Dirk und Andy, ich weiß nicht, wer das ist, aber laut Webseite haben Dirk und Andy damit begonnen. Also was haben die gemacht? Ich glaube 2016.
Genau, also Dirk und Andy sind 2 Schulfreunde, etwas älter als ich, die Idee zur gemeinsamen Firma schon quasi aus dem Schulalter mitgenommen haben. Und dann, man könnte fast sagen, im Rahmen einer Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, dann 2016 tatsächlich, wir machen jetzt einfach mal Schnaps. So hat das quasi ganz einfach angefangen und zusammen mit Andys Frau, die wiederum eine Dorstnerin ist, so kam das dann zustande. Und dann Dorsten, Steiger, es muss so ein berühmter Bewusstseinsstrom gewesen sein, der dann letzten Endes den Ausschlag gegeben hat. Dorsten, Steiger, Korn,
Ja, also, aber Dirk und Andi kommen auch hier aus der Region.
Nicht direkt, Andis Frau, und die wiederum hier eine Dorstnerin ist. So kam das dann in Dorsten an. Sie war dann quasi auch mit Ideengeberin und hat dem Ganzen so ein bisschen den Rahmen gegeben. Die beiden selber sind kosmopolit unterwegs. Ja. Andi wohnt jetzt in Frankfurt, der Dirk in Passau, also sind ein bisschen unterwegs gewesen. Andi ist Wirtschaftsprüfer, Dirk ist Prof. Ja, also das ist alles irgendwie ein bisschen jetzt nicht auf den regionalen Bezug grundsätzlich am Anfang geschnitten gewesen.
Ne? Also das war ein Freizeitprojekt.
Genau, also das war wirklich eine Schnapsidee. Das war jetzt klar, gemeinsame Firma, aber da war jetzt noch nicht der krasse Business-Fokus dahinter. Ne?
Ja.
So, und so hat das dann damals angefangen, eben mit dem Korn, hier mit der Brennerei Böckenhoff in Dorsten, die ja für ihre Qualitäten bekannt ist. So, da ging man dann damals auf den Dirk Böckenhoff zu und der fand die Idee auch ganz gut und so ist dann der Korn entstanden und dann der Gin im gleichen Atemzug als quasi Komplementärprodukt dazu. Ne? Also Korn und Gin, das waren so die ursprünglichen Artikel, die es da gab.
Warum sind das Komplementärgüter?
Ja, also Korn ist allein Standalone, kommen wir vielleicht später nochmal zu, ist eine schwierige Kategorie in der Vermarktung. Ne? Und das wussten die beiden auch relativ zügig. Und ein Gin entsteht ja rein produkttechnisch aus dem Korn. Korn ist ja quasi ein Weizen oder ein in dem Fall ein Weizenroggendestillat, was dann quasi beim zweiten Destillationsvorgang mit Botanicals angereichert wird. Und dann entsteht Gin. So, also war es relativ von der Produktionstechnik her naheliegend. Und Gin ist ja doch auch ein Trendprodukt. Ne? Also Gin war es damals auch schon und so kam das halt zustande. Man muss da jetzt nicht zu viel reininterpretieren seinerzeit.
Ja.
Das war wirklich klar, der Korn wird es schwierig haben, wir machen noch einen Gin dazu. So der klassische Gedankengang, der auch durchaus Sinn macht und die Basis dann für Steiger Spirits gestellt hat, ne, seinerzeit. So war das. Und dann, ja, die beiden, wie gesagt, beruflich anderweitig eingespannt. Da wurden das kanisterweise, ne, da ging es auch gar nicht um große Mengen, da wurden ein paar Flaschen eingekauft, da gab es irgendwie Etiketten, die wurden irgendwie im Internet bestellt. Das war auch noch nicht im Laden, sondern das ging dann halt so familiär über den Tresen. Und so hat das begonnen. Ne? So.
Ja. Und das heißt, die beiden hatten auch keine Vorkenntnisse oder kamen nicht irgendwie aus der Getränke-, Spirituosen-Industrie.
Null.
Das war ein Freizeitprojekt, das einfach, sagen wir mal, aus dem Nichts entstanden ist. Und dann der regionale Bezug kam dann über Andis Frau.
Genau, genau. So kam das damals auf. Ich selber habe dann Andi kennengelernt in Frankfurt am Main im Rahmen eines Startups, wo wir beide gearbeitet haben, im Immobilienbereich. Andi war damals CFO. Ich habe damals Einkauf, Expansion gemacht. Da ging es um möbliertes Wohnen im Wesentlichen. Da hat er mir dann das erste Mal die Produkte gezeigt, beziehungsweise er wusste, dass ich ja quasi ein bisschen vorgebrandmarkt bin. Ich kam ja von der Radeberger seinerzeit, also ein bisschen Brauereikind und fränkischen Kleinbrauereien und so allen möglichen Schmu habe ich da getrieben, während und nach meiner Studienzeit. Das waren so die jungen Jahre, bevor ich ins Startup kam.
Du bist gebürtiger Franke.
Wird man mir relativ zügig anhören, ja.
Ja, genau. Genau. Aus der Nähe von Aschaffenburg.
Nee, aus der Nähe von Schweinfurt, aber das ist am Main ist schon mal richtig, ne, genau, der Main aufwärts in dem Fall, aus dem Unterfränkischen. Komme ich ursprünglich dort dann, wie gesagt, im Rahmen des Studiums bin ich dann nach Thüringen gegangen, nach Schmalkalden. Dort habe ich meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und dann bin ich zufällig über Dreiecken, familiäre Bindungen in eine kleine Brauerei in Schweinfurt damals gekommen, als Praktikant. Das war ganz lustig. Ich war damals Student, der quasi fast alles mitgenommen hat, was ging. Und dann ab dem dritten Semester habe ich mich dann halt dann wirklich mal aufs Studium konzentriert. Und just in diesem Moment kam dann auch dieses Praktikum zustande, sei es im Sinne von Werkstudententätigkeit oder im Sinne von Praktikum während der Ferien. Mhm. Fest- und Eventgeschäft ging dann weiter über bis zur Abschlussarbeit, die ich dann dort betreut geschrieben habe. Und so kam ich damals das erste Mal wirklich mit Konsumgütern in Berührung, auf einer emotionalen Art und Weise. Also jetzt nicht als Shopper, als Konsument, sondern wirklich mal in so ein stark emotionalisiertes Produkt wie beispielsweise Bier, alkoholfreie Getränke etc. Überhaupt mal hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Das war dann so der ausschlaggebende Punkt.
Warum sind die emotionalisiert? Ja, weil das Bier, weil das Bier, sowas wie ein Kulturgut ist.
Ja, genau. Also auf jeder Party, wenn man sich so überlegt, worüber man redet, das ist ja dann doch irgendwie auch Identifikation, auch Assoziation. Ja, es gibt Leute im Ruhrgebiet, die trinken kein Veltins. Also ja, ja. Also da gibt's ja schon gewisse emotionale Bindungen.
Abgesehen von den Blauen. Aber
ja, genau deswegen im Zweifel, nicht? Ja. Also, und dasselbe gilt halt im kleinen Maßstab irgendwo für kleinen Brauereien irgendwo im Fränkischen. So war das halt seinerzeit. Für mich war einfach nur wichtig, der Schritt da anzufangen. Und dort halt mal hinter die Kulissen zu schauen und festzustellen, ich gehe davon aus, dass Bier oder Getränke wie Mode oder fast schon Automobil, ja, sehr emotional aufgeladene Produkte sind, auch dann im Verkaufsprozess vor Ort, sei es auf Fest und Events, sei es in der Gastronomie, da wo Menschen zusammenkommen etc. Das habe ich da das erste Mal quasi von hinterm Tresen erfahren, war eine kleine Brauerei. Das heißt, ich bin da auch selber am Wochenende auf den Festen da unterwegs gewesen. War sehr spannend, sehr viel gelernt. Und dann im Rahmen mal zum Ende des Studiums habe ich halt einfach mal eine blinde Bewerbung an die Radeberger nach Frankfurt geschickt. Ich erinnere mich nur so während einer langweiligen Vorlesung so, wusste nicht, wie es weitergehen soll, dann ist ja naheliegend. Oh.
Du hast eine Bewerbung während der Vorlesung geschrieben?
Kann ich das sagen, tatsächlich, ja. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, naja, auf jeden Fall, das kam dann tatsächlich, hat sich das dann als goldener Schlüssel erwiesen, weil dann kam, 3 Tage später kam eine Offerte, ja, und so, okay, cooler Typ, scheinst ja dich mit der Branche ein bisschen auseinanderzusetzen, komm doch mal vorbei. So, und ja. Das habe ich dann gemacht, bin nach Frankfurt gefahren, habe dort ein paar Bewerbungs, kennst du ja diese 3 Bewerbungsrunden absolviert.
Assessment und, Center oder wie
ja, oder, die nennen. Ne? So. Ich war damals eingestellt als so Vertriebsanalytiker, ne? So Analysen und Konzepte, das ist quasi so der Number Cruncher im Hintergrund, der dann irgendwie die großen Excel-Tabellen zusammenfräst, um Entscheidungsvorlagen zu basteln. Ja. Ja. So, jetzt muss man dazu sagen, es waren spannende Zeiten, wenn man so drüber nachdenkt. Ich kam da raus, Absolvent, jetzt gehört die Welt mir. Und dann kam ich da in dieses Unternehmen. Und da wurde mir dann das erste Mal bewusst, so nach dem Motto, also was meinen Mehrwert jetzt im unternehmerischen Hinsicht angeht, das ist jetzt eher beschränkt. Beispiel Excel-Kenntnisse. Also richtige Excel-Hardcore-Kenntnisse, die da einfach wirklich auch gelebt wurden, die hatte ich jetzt bis dato gar nicht. Oder SAP oder sonst irgendwas. So, und dann wurde ich da mehr oder weniger von meinem sehr guten Chef, der war da relativ, da war echt gut in dem, was er tat, und der hat mich da geschult. Und so habe ich das dann, so hat das dann begonnen. Und da habe ich dann sozusagen in dieser Vertriebsanalytik habe ich so ein bisschen angefangen in Bezug auf verschiedene Projekte, verschiedene Marken, und habe dann halt mal die Bierwelt kennengelernt, jetzt außerhalb des rein fränkischen Kosmos.
Der, und Excel lieben gelernt.
Ja, also es war, am Anfang war es, ja, wie es halt so manchmal ist, aus Hass entsteht Liebe. Ja. Kann passieren manchmal, so war das auch tatsächlich.
Und ja, das ist, ich meine, das ganze Office-Paket ist ein riesiges Paket, und jede einzelne Software, sei es Excel oder Word oder was auch immer, die haben so viele Funktionen. Wenn ich, als ich mit Bewerbungsprozess, mit Bewerbungen zu tun hatte und Bewerbungen gelesen habe, wenn da MS Office oder die einzelnen Software-Teile angegeben werden bei, ne, EDV-Kenntnisse, yeah. Kannst du nicht wissen, was die damit meinen. Also jemand, der sich da wirklich, wirklich mit auskennt, der muss wirklich einiges können. Aber so ein Grundlagenwissen, das ist ein ganz kleiner Teil dessen, was möglich ist mit den Dingern. Aber gut.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also man musste da wirklich erstmal lernen in der Zeit. Und das hat sich dann auch irgendwann ausgezahlt, ne? Also wenn man dann so ein bisschen verstanden hat, wie es läuft, und die Kenntnisse, die haben, ich wurde dann auch in verschiedene Projekte quasi geschickt, so dass ich auch in der Zeit ein Netzwerk aufbauen konnte innerhalb des Unternehmens, die dann später ja alle irgendwie das Unternehmen dann verlassen, oder im Rahmen der klassischen, es rotiert ja immer wieder durch, Leute kommen neu, andere Leute gehen. Und so entstand halt dann so langsam, aber sicher ein gutes Netzwerk an Menschen. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ne?
Ja.
Also ich kam dann 2012 nach Frankfurt, habe dann dort entsprechend meine Jahre in der Brauerei verbracht, und dann 2018, nach ein paar Stationen, habe ich mich dann entschieden, nochmal einen neuen Weg zu gehen. habe mich dann gesagt, okay, ich möchte jetzt nochmal was sehen und bin dann eben von meiner damaligen Kollegin, deren Mann, also auch wieder Netzwerk, hat damals ein Startup gegründet, beziehungsweise das wurde dann auch schon gefundet und finanziert und hat Mitarbeiter gesucht für das Thema möbliertes Wohnen. So, das war so was, ja, so kam ich quasi in diese Startup-Bubble in Frankfurt am Main. Ein leichter Kulturschock, sicherlich vom konservativen Brauerei-Anzug Frankfurter Berg ins Bahnhofsviertel, Kiez und Shisha, Döner und Friseure. Ja. Das war schon ganz lustig, die Zeit. Und dort 2 Jahre dann dieses Unternehmen mit aufgebaut, sei es ein technisches Team geführt oder eben auch fachlich dann Einkauf und Logistik. Und da habe ich dann Andi kennengelernt in der Zeit. Und der, wie gesagt, der hat die Gunst der Stunde genutzt und bei Flaschenbier und, bei Flaschenwein und Sonnenschein an der Frankfurter Kleinmarkthalle hat er mir das Thema Steiger gezeigt und hat so meine Meinung konsultiert zu dem Thema. Und ja.
Also zu dem Zeitpunkt gab es nicht nur den Korn und den Gin, sondern es gab auch schon Marke Steiger Spirits?
Ja, oder die Idee? Es gab den Steiger Gin und den Steiger Korn. So.
Ja.
So war das damals. Und das hat ja auch gereicht für die, für den damaligen Unternehmensstadium. Das war ja Family Friends. Das war ja nicht vermarktet. Das stand ja nirgendwo im Laden, sondern das war, wenn der Andi eine Bestellung hatte, dann hat er das in seinem Keller im Zweifel abgefüllt und dann ging das raus, ja, so an seine Freunde und Bekannten. Ich habe dann damals einfach nur relativ schnell aus meiner Sicht erkannt, dass diese Marke aufgrund dieser Geschichte, wenn man sie denn richtig erzählt, durchaus Potenzial hat. Ja, das war so meine Grundidee dahinter und somit war auch gar nicht so viel Überzeugungsarbeit notwendig. Also klar, es war dann klar, dass viel gemacht werden muss, sei es an der Ausstattung, sei es am Sortiment, sei es an der Story. Aber die grundsätzliche Idee dahinter, die fand ich gut. So, und gut, dann ging das mit diesem Immobilien-Startup, Homefully nannten die sich damals, die sind mittlerweile auch gekauft worden, kam Corona. Es war ja dann die Zeit, ne? Also Ende 2019 haben wir uns da über das Steiger-Thema unterhalten und dann Anfang 2020, ich erinnere mich noch, ich war noch unterwegs, ich war in aller Herren Länder, um Möbel einzukaufen und kam dann an im Flughafen in Frankfurt und da hast du dann schon gesehen, dass sich irgendwas bewegt in der Welt. Ja, also ein Flieger aus China, der ankam und dann plötzlich diese weißen Kittel überall. Da war das in Deutschland noch gar nicht so präsent, aber in den Transit-Areas der internationalen Flughäfen, da hat man dann schon gespürt, dass sich jetzt irgendwas tut.
Und du musstest viel reisen, als du noch mit dem möblierten Wohnen zu tun hatte.
Naja, also die Frage ist ja, beim möbliertes Wohnen war mein Fachbereich ja vor allem der Kauf von Möbeln. Ne? Also oder beziehungsweise halt Kauf / Finanzierung und Beschaffung. Die Wohnungen wurden quasi voll möbliert. So, und zwar nach einem Standard ausgerichteten Designkonzept, das wurde entwickelt und dann mussten halt die entsprechenden Möbel in der Stückzahl beschafft werden und wiederum über einen logistischen Prozess on demand dann, je nachdem wo halt Wachstum war, ausgefahren und aufgebaut werden. Das war so der grundlegende Prozess.
Ja.
So, und das ist ja auch ein Startup gewesen, die haben das am Anfang ja auch hands-on, sind irgendwie zu IKEA gefahren, ganz am Anfang und haben da, wie das halt so ist, wenn man gründet, ne? Und dann, als das dann halt größer wurde, dann habe ich ein Zentrallager, also quasi immer, ich habe jetzt keins gebaut, sondern über Logistikdienstleister etc. bin ich durch die Gegend getickert und habe dann halt entsprechend versucht, einen Prozess zu basteln, um das möglichst convenient ausliefern zu können. So.
Ja.
Und das ist mir dann relativ gut gelungen. Somit konnten wir sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Wohnungen aufbauen nach diesem Designkonzept. Nichtsdestotrotz war halt natürlich ein Kostendruck da, sodass Möbel permanent einer Überprüfung standhalten mussten. Ist das das günstigste Item, Preis-Leistung? Oder gibt es irgendwo andere Alternativen in der Beschaffung? Und es ist ja jetzt ja kein Geheimnis, dass gerade im Möbelbereich die Herstellungsländer jetzt nicht unbedingt Deutschland, Österreich, Schweiz sind. Ja, also das ist ja dann doch eher sagen wir mal, osteuropäisch oder Fernost. Ja? Ja. Das kommt drauf an.
Türkei, glaube ich, ne?
Türkei auch, genau. Ich war damals auch noch in Kiew, in der Ukraine zum Beispiel. Mhm. Ja, so war das halt. Es war dann auch die Zeit, wenn Corona nicht gekommen wäre, es stand auch schon die erste Reise nach China an, ja, um dort entsprechend diese nächsten Wachstumsschritte mit denen zu besprechen. Ne? Also ich meine, wenn man dann auf den Messen unterwegs ist, die Kontakte hat, irgendwann muss man sich das halt mal anschauen und das war schon alles ja. in Planung. Okay, aber
das wurde dann irgendwie, das wurde schwierig.
Ja, es wurde nicht nur schwierig. Aber ich meine, dieses Geschäftsmodell beruhte ja auch darauf, auf Kommen und Gehen. Ja, du hattest sehr viel internationales Publikum, so Young Professionals, Leute, die halt Projekte machen, die einfach schnell eine Bude in Frankfurt brauchen, weil sie jetzt ein Projekt für irgendeine Unternehmensberatung haben, ein halbes Jahr oder sonst irgendwas. Das waren ja so die Kernzielgruppe. Die kamen ja gar nicht mehr dann im Zuge von Corona. Das war ja dann erstmal still.
Ach so.
Ja, also das hat dazu geführt, dass einfach eine Expansion aus dieser Perspektive überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat.
Also die Kunden waren eher Einzelpersonen. Ich dachte, das sind jetzt vielleicht Wohnungsbaugesellschaften, die ein ganzes Mehrfamilienhaus oder so bauen und dann alle Wohnungen schon mal ausstatten lassen für ihre Mieter. Aber das sind eigentlich die Mieter oder meinetwegen die Eigentümer, aber die Leute, die Wohnungen bewohnen.
Genau, also die waren mit uns im Vertragsverhältnis insofern, dass wir quasi vermietet haben, die möblierten Zimmer. So, die Wohnung, wir haben die Wohnung angemietet, ausgestattet, quasi angereichert und dann mit entsprechenden Dienstleistungen weitervermietet. Da ging es dann um Internet und alles Mögliche, was es noch gab. So dass der Mieter, wenn er kam, der konnte da einziehen und hatte eigentlich alles da. Vom WLAN-Schlüssel, fließend Wasser, Strom, GEZ, der musste sich um nichts mehr kümmern.
Ah, okay. Also ihr habt erst die Wohnung angemietet und eingerichtet und dann habt ihr einen Mieter gesucht. Das war nicht so, dass ein Mieter eine Wohnung gefunden hat und dann euch kontaktiert hat, um die Wohnung.
Oder andersrum, die Mieter haben sich bei uns auf die Wohnung beworben tatsächlich. Ne? Ja. Also keine Ahnung, hast halt irgendwie jemanden, der von Stadt zu Stadt marschiert. Du hattest auch dann Bewegungen innerhalb der Wohnung. Ne? Der hat zuerst bei uns in Frankfurt gewohnt, ist dann nach Berlin gezogen. Mhm. War halt eine spezielle Gruppe, aber diese Wanderungsbewegung, die Mobilität, die hat er dann schlagartig abgenommen. Und das hat den Business Case halt damals schon ein bisschen verändert. Insofern, dass halt Expansion in dem Moment auch keinen Sinn gemacht hat. Ne? Aus unternehmerischer Sicht ist ja klar. Zudem waren das dann die Zeiten, wo gerade Startups halt auch angehalten waren, letzten Endes ihren Burn zu reduzieren, heißt Cash zu sparen und sich eher, weil man wusste ja gar nicht, wie lange das geht, was da passiert. Das war ja 2020, da war es ja noch wirklich schlimm. Also im Sinne von, da wusste ja wirklich keiner, was da jetzt auf uns zukommt. Ne? Mhm. Und insofern Investitionssperren, so nach dem Motto, jetzt halten wir erstmal die Füße im Trocknen, warten erstmal ab. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Ja. So. Und in dem Zuge hat sich das dann ergeben. So, nichts, klar, es ist vielleicht eine Spur Wahnsinn dabei, ne? Dass ich quasi eine Woche vor Lockdown haben wir uns entschieden, quasi wir machen jetzt Steiger.
Ich habe genau zu der Zeit, aber vielleicht nicht genau, nee, nicht vor Lockdown, aber ich habe, als der Coronavirus nach Deutschland kam und das erste Mal wirklich in Italien war der schon und so und China natürlich. Aber das war so März 2020, dass es wirklich auch in Deutschland diskutiert wurde. Und ich weiß noch, ich bin im so Mitte Februar 2020 habe ich hier das Büro bezogen und habe dann kurz später meine jetzige Wohnung bekommen und bin dann Mitte März in die Wohnung eingezogen. Und ich weiß noch, am Vorabend vor dem Umzug habe ich noch gedacht, oder ich habe Nachrichten geschaut und dachte, okay, jetzt morgen ist noch nicht Lockdown. Also ich glaube, die haben das Wort Lockdown noch gar nicht verwendet zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie an dem Tag, es war glaube ich ein Dienstagabend, hat irgendwie die Regierung, wer auch immer, die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt und da war wirklich, in dem Moment war unklar, ob ich jetzt morgen noch umziehen kann oder in einer Woche. Ich hatte jetzt gar nicht mal so viel Zeitdruck, aber deswegen hatte ich dann gesagt, okay, morgen, wenn es dann geht und es ging dann, ich bring alle Sachen rüber, dann bin ich damit durch, bin ich in meiner neuen Wohnung, dann ist alles gut. Habe ich noch schnell eine Waschmaschine gekauft und dann war gut. Aber ja, das war auch so die Zeit. Also da zu der Zeit habe ich auch angefangen mit dem hier, um mich selbstständig zu machen.
Es war ja einfach, ich meine, eine Idee war da, okay, wir machen das jetzt, aber ich saß dann zu dem Zeitpunkt mit meiner Freundin zusammen, wir haben in Karlsruhe gelebt in der Zeit, ich habe mich dann wie geht das jetzt überhaupt los? Wie macht man das jetzt hier in dieser Ausnahmesituation überhaupt, ein Unternehmen jetzt zu starten? Macht das überhaupt Sinn? Ne? Mhm. Und insofern, dann, das war eine spannende Zeit, einfach, ich glaube, für viele Unternehmen einfach mal zu lernen, so digitales Arbeiten. Ich glaube, da hat sich sehr viel entwickelt in der Zeit. Ja. Aber hier mein damaliger Werkstudent bei Homefully, den Marvin, der war ja dann auch frei. Und mit dem zusammen haben wir dann quasi, ich in Karlsruhe, er saß zu dem Zeitpunkt in Fulda oder in einem Dorf bei Fulda bei furchtbar schlechtem Internet. Und so haben wir das dann halt angefangen. Ne? Also da gab es auch noch keine Berührung zum Markt, da war das auch noch so E-Commerce so ein bisschen. Also ich will nur darauf hinaus, das war halt wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit, ohne dass man jetzt in Anspruch nehmen kann, dass wir gewusst hätten, wo die Reise hingeht. Das war wirklich eher ein Austesten, ein Ausjonglieren, wie wir denn vorankommen. Zumal halt auch klar war, dass während Corona und all dem, oder andersrum, es war klar, ich muss dieses Produkt muss ja auf ein gewisses Stadium erstmal kommen, bevor ich überhaupt mit Handel, Gastronomie, überhaupt jemandem sprechen kann. Plus, es ist gerade eine Ausnahmesituation, dass eh keiner Neulistungen oder sonst irgendwas macht. Insofern, das war so die Gemengelage, in der wir uns bewegt haben.
Da du Marvin gerade erwähnt hattest, habe ich nur mal eben eure Webseite aufgerufen. Also ihr seid das von der Steiger Spirits GmbH, ihr seid das Team. Du bist der Geschäftsführer oder CEO. Marvin macht.
Da fehlt noch einer der wichtigsten, das liegt einfach an der Aktualität der Webseite, das ist der Fabian, der bei uns den Vertrieb leitet und draußen im Markt quasi an der Front kämpft, ja, und der nicht zu unterschätzen, da kommen wir gleich nochmal zu, Thema Vertrieb, das ist extrem wichtig gewesen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch nicht, weil, wie gesagt, wir hatten Corona, also ich erinnere mich noch, da ist man nachts auf der A5 gefahren, die war leer, da ist keiner, das war ja völlig gespenstisch, das war ja wie bei The Last of Us oder sowas, ja, und insofern, man hat
also
das ja.
Ein Stück weit ist das an mir vorbeigegangen, muss ich, also was heißt vorbeigegangen, aber ich habe genau zu dem Zeitpunkt, also ich war ein Jahr vorher, war ich überhaupt erst nach Dorsten zurückgekehrt, war lange Zeit in Kiel und dann habe ich eben dieses Büro und meine jetzige Wohnung bezogen innerhalb von 1-2 Monaten und habe dann hier angefangen, das alles aufzubauen und natürlich war ich dann auch betroffen, aber nicht so sehr wie jetzt Handelsreisender oder, also ich konnte mich hier die meiste Zeit ganz gut einschließen. Ich bin eigentlich nur zwischen Wohnung und Büro gependelt. Ja, also ich habe es in der Hinsicht noch ganz gut gehabt.
Die Idee war ja dann auch in der Zeit ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen. Das heißt, wir sitzen zu Hause. Was machen wir jetzt? E-Commerce. Na, also das war ja dann irgendwie die einzige Möglichkeit, um wirklich in irgendeiner Form wirklich Geschäft zu machen. So, und dann geht's halt los, wir brauchen E-Commerce. Okay, was machen wir? Wir brauchen eine Website, wie sieht die aus? Wir brauchen auch anständige Artikel auf dieser Website, da langt's nicht Gin und Korn. Man muss halt so ein bisschen auch verstehen, wie E-Commerce funktioniert, damit man dann halt auch relativ zügig auch die einzelnen Bausteine zusammensetzt. Und in dem Zuge ist dann das Sortiment entstanden. Also so haben wir dann angefangen, uns zu erweitern und auch verschiedene andere Spirituosen neben Gin und Korn anzubieten, damit der Shopper oder der User in dem Fall, wenn er denn bei uns auf der Webseite ist, auch ein entsprechendes Sortiment vorfinden kann. Es gibt ja auch Shops, wo nur ein Artikel angeboten wird. Das war uns von Anfang an klar, dass das eine schwierigere Reise wird. Und so haben wir das dann damals gestartet tatsächlich. Ne?
Gut, dann sprechen wir mal über euer Sortiment, also den Korn und den Gin hatten wir erwähnt, damit hat's angefangen.
Genau.
So, du sagtest, Korn alleine ist schwierig, also den zu vermarkten oder überhaupt einen nennenswerten Absatz zu erreichen, ist mit Korn schwierig. Mhm. Aufgrund des Produktes oder aufgrund der Konkurrenz?
Also Korn ist ein ultra spannender Markt, wie ich finde, weil er ist spannend, aber er ist auch gleichzeitig schwierig. Das Produkt an sich ist in der Qualität absolut sensationell. Nur in der Vermarktung quasi Korn in einer Preiskategorie um die 20 Euro als edle Spirituose erfordert unfassbar viel Erklärungsbedarf am POS, also quasi direkt am Regal. oder halt
POS ist
Point of Sale. Okay. Oder halt in dem Fall halt online in Form von Ads und Erfahrungsberichten etc., dass der Shopper versteht, wieso er denn für eine Flasche Korn 20 Euro ausgeben soll, wenn er ihn doch im Handel für 4,99 kriegt. Ja, also da ist eine völlig andere Assoziation da. Und das ist so Thema edle Spirituose, edler Korn. Das ist ja vor allem so eine Münsterländer-Geschichte. Ne? Also gerade den großen Platzhirschen zu nennen, das ist zum Beispiel Sasse, die da sehr, sehr stark sind. Es gibt noch ein paar andere. Das ist schon ein bisschen schwieriger in der Argumentation und im E-Commerce im Besonderen. Ich werbe jetzt bei Facebook oder bei Google mit hier Korn kaufen. Das fängt jetzt nicht unbedingt gleich jeden ein. Zumal, wenn man die Marke noch nicht kennt. Wenn man irgendwann so weit ist, dass man sagen kann, es gibt ein Korn von Steiger, so wie wir uns jetzt langsam entwickeln. Steiger ist ein Begriff, Qualität, prämiert, was auch immer. Die Assoziation halt zu Steiger sind, vielleicht probieren wir es doch mal aus. Dann hat man ja schon einen Schritt in dieser Markengeschichte, ist man schon gegangen. Damals war das natürlich alles noch nicht da. Man hat ja quasi einfach random dann irgendwo in seinem Feed irgendwo eine Kornwerbung gesehen von einer Marke, die keiner kannte. Und das hat's halt nicht einfacher gemacht. Unabhängig davon, dass wir großer Fan von diesem Artikel sind und dass er sich auch gar nicht schlecht verkauft.
Ich wollte gerade fragen, warum dann überhaupt Korn? Einfach weil Dirk und Andi oder auch du, weil ihr damit anfangen wolltet?
Ja, genau. Also der Korn ist sozusagen die Basis von allem. Es hat was mit unserer Geschichte zu tun als Steiger Spirits. Es hat was mit der Thematik zu tun, Korn als ehemaliges Deputatmittel für die Bergleute. Korn wurde ja damals als Schnaps quasi, ähnlich wie bei der Brauerei der Haustrunk, gab es halt da den Korn. Ja, so. Das hat schon so ein bisschen Bewandtnis. Und noch dazu, ja. Wir erleben auch, je nachdem in welcher Region wir unterwegs sind, dass dieser Artikel durchaus seine Berechtigung hat. Es ist halt nur, mit dem öffnest du nicht unbedingt gleich die Tür. Das ist der Punkt. Ne? Das ist eher, mit dem kommst du im zweiten Step in der Vermarktung nach. Ne?
Also es ist vor allem aus heutiger Sicht, wo ihr verschiedene Spirituosensorten anbietet, ist der Korn sowas wie das
eine Spezialität. Nehmen wir es mal eine Spezialität.
Aber auch unerlässlich irgendwie, ne? Zumindest für sowas wie eure Marke. Das muss eben dazugehören, auch wenn es jetzt nicht.
Ja, also aus unserer Sicht ist
es der. Es ist der Kern, aber es ist nicht das, was.
Ja, genau. Also
die höchsten Absatzzahlen.
Genau, so ist es. Also der Kern muss nicht immer die höchsten Absatzzahlen generieren, aber das geht vielen Marken so. Das kenne ich gerade vom Bier. Aber das ist halt nun mal so. Und wir sind aber der festen Überzeugung, dass der Korn Zukunft hat, dass sich diese Kategorie entwickeln wird. Also im Bewusstsein des Konsumenten wird Korn als edle Spirituose eine Rolle spielen, nur das ist eine Entwicklung, die dauert. Und die wird in der Regel auch nicht von kleinen Unternehmen vorangetrieben, sondern die wird von größeren Unternehmen vorangetrieben, die das Thema Korn dann auch mit entsprechenden Investitionen in Marketingmaßnahmen quasi massiv unterstützen.
Ist das ein aktueller Trend? Also
ja, also man sieht
nicht schon, nur bei euch?
Ja, aber sagen wir mal so, differenziert muss man das wirklich betrachten. Korn, auch die größeren, haben wiederum eben Premium-Korn raus, draußen auf dem Markt unterwegs. Da gibt es zum Beispiel die Marke Otto von Otto Bismarck. Ne? Also Bismarck-Korn gibt es ja und da gibt es ja auch eine etwas edlere Variante davon. Also es gibt diesen Trend, allerdings ist es jetzt nicht so, dass da massiv Marketing-Geld drauf allokiert wird. Davon kann nicht die Rede sein. Ja? Ja. Ob sich das oder wie sich das entwickelt, wird sich zeigen. Nur wir glauben daran und wir glauben auch daran, dass unser Korn da in diesem Klang der verschiedenen Marken seine Rolle spielen wird. Und daran arbeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, klar.
Du hast euren Korn als, ich glaube, edel bezeichnet. Du hast, als wir letzte Woche gesprochen haben, hast du gesagt, dass ihr euch mit euren Spirituosen im Premium-Segment bewegt. Ist das, also was macht es edel? Also warum ist es Premium?
Also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, ich möchte gegenüber Konkurrenzprodukten nicht von Qualität sprechen, weil man jedes Produkt, was im Regal steht, hat in irgendeiner Form der Qualität. Es ist ja eine Form der Markenpositionierung. Ne? Das kann, ja. So ein Premium-Produkt ist in unserem Fall, es ist ausgezeichnet, es ist eine Spirituose, es ist jetzt kein Sprit. Ja? Also das ist jetzt kein kein einfacher Weizenbrand, sondern es ist wirklich eine edlere Spirituose, die letzten Endes dann auch abends, wenn ich Gäste habe, auf dem Tisch ihren Platz hat, als Degustiv, Aperitif oder beim Kartenspielen. Ob man da hingegen die Standardflasche Korn rauszieht, im Norden bestimmt, da erlebt man das sehr häufig, aber nicht in purer Form, sondern dann wiederum gemischt.
Ja.
Und bei uns ist das halt eher dann schon als edlere Spirituose zu betrachten. Premium ist ja schon einfach eine Frage der Positionierung einer Marke. Ne? Und dass wir, Positionierung ist sicherlich das eine, aber dass wir dazu natürlich eine indiskutable Produktqualität bieten müssen, das ist klar, das ist für uns selbstverständlich, deswegen schicken wir unseren Korn ja auch regelmäßig, oder im Prinzip alle unsere Produkte zu regelmäßigen Prämierungen, sei es DLG, sei es, wir haben ja diverseste Medaillen mittlerweile gewonnen damit, um das auch zu unterstreichen, dass das Ganze jetzt nicht nur ein Markenhokuspokus ist, sondern letzten Endes auch auf qualitativ Produktebene seine Bewandtnis hat.
Ja. DLG ist Deutsche Lebensmittel irgendwas?
Ich glaube Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, wenn ich mich richtig entsinne. Also, es ist ja ein relativ gelebtes Siegel, was man häufig im Handel sieht. Ne? Also das ist eine sensorische Prüfung hier bei Spirituosen, wo letzten Endes geprüft wird, erstens mal auf Schadstoffe, also quasi Labor, dann auf Deklaration, ist die Flasche mit allen deklarationspflichtigen Elementen so, wie sie sein soll und dann letzten Endes dann noch auf Geruch, Farbe, Geschmack etc. Und dann im Rahmen eines Punktevergabemodells gibt es dann eine Gesamtpunktanzahl und da wird dann Gold, Silber, Bronze unterschieden. Und so entsteht dann quasi eine Prämierung.
Genau. Aber das ist freiwillig?
Ja, also das ist kein Muss, sondern das ist wirklich eine freiwillige Qualitäts-, man unterzieht sich freiwillig diesen Qualitätsprüfungen.
Ah ja, okay. Gut. Die Sache mit dem Korn, habe ich dich richtig, ist der hinsichtlich des Produktionsprozesses auch sowas wie eine Grundlage?
Genau, also der Korn ist ja, ein Korn ist ja in der Regel ein Weizenkorn, ja, also Weizen ist Grundbestandteil, da ist jetzt noch eine Spur Roggen mit drin und es ist ja letzten Endes ein Destillat, ein Destillat, was zweimal gebrannt ist, der Feinbrand wird wiederum als Basis genommen. Man kann sich das wirklich vorstellen, dann im Brennkessel werden die Botanicals, wie es beim Gin heißt, hinzugegeben und werden nochmal komplett mitdestilliert, um aus dem Korn dann wiederum den Gin zu kreieren. So quasi ist der Korn das Vorprodukt.
Ja.
Und dadurch, dass halt dieser Feinbrand...
Ja, entschuldige, du hattest gerade schon mal Botanicals gesagt, das sind dann die Zutaten, die...
Im Gin, genau, das sind dann, in unserem Fall sind es 11 Stück, das ist ja völlig frei, beim Gin ist es ja wirklich wilder Westen, da kann man ja wirklich relativ viel machen. Für uns war klar, also unser Gin hat einen sehr, sehr hart Zitronen-Erfrischungsgeschmack, das ist so unser Ansatz, da muss man sich wirklich im Vorfeld entscheiden, was man für einen Gin haben will, wenn man das produziert. Ja, also
und Wacholder, glaube ich.
Ne? Ja, Wacholder ist ja immer die Basis. Ne, Gin ist ja immer ein Wacholder-Destillat und Angelika-Wurzel und dann kommt noch XYZ dazu und da ist man wirklich frei. Deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche im Regal. Ne?
Okay, gut. Ich bin ja gerade auch bei dem Korn, das hatte ich hier mal eingeblendet. Mhm. Okay, weil ich gar nicht, also ehrlich gesagt, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Also weder bei Bieren noch bei Spirituosen. Kannst du einmal umreißen, wie Korn denn überhaupt gebrannt wird? Also was machen die? Ihr als Steiger Spirits GmbH, ihr lasst ja produzieren
hier von
Böckenhoff.
Ja, genau. Ne?
Hattest du, glaube ich, anfangs schon erwähnt.
Genau.
Und also was machen die? Also, oder...
Naja, du hast ja du hast ja Weizen, klassischen Weizen, der destilliert wird. Also das ist ja ein Destillationsprozess. Und dann bei Korn ist es ja so, dass da nicht viel, viel in Anführungszeichen gepanscht wird. Ja, das ist ja ein Inhaltsstoff, das ist der Weizen. Und der wird dann halt in Form von handwerklichem Geschick und sensorischem Geschick wird der halt dann gebrannt. Also das ist erhitzt und dann entsprechend entsteht Alkohol. Und daraus, dieser Alkohol wird dann entsprechend wiederum verdünnt. Bei 32% ist es Korn, bei 38% ist es Doppelkorn. Ja, so ist die Unterscheidung. Oh. Und das ist letzten Endes, das macht's ja auch so schwierig bei Korn letzten Endes. Da kann man nicht so viel tricksen, sag ich mal so. Ne? Also, weil du hast halt wirklich bloß die Möglichkeit, über die Ingredients, die du hast, und über handwerkliches Geschick das Produkt zu beeinflussen.
Ja. Okay, und der Korn ist dann Grundlage für den Für den Gin?
Für den Gin und den Kräuterlikör. Ein Likör ist ja quasi mit Zucker und dann entsprechenden Kräutern. Und der Gin ist, wie vorhin schon beschrieben, sind halt die Botanicals. Ne? Also Botanicals ist so der Fachbegriff, das ist ja quasi wie Kräutergarten.
Ja. Okay, und das sind bei eurem Gin, hattest du gesagt, sind das 11 verschiedene Botanicals. Und ihr habt euch, okay, also Wacholder, hast du gesagt, ist bei Gin immer.
Ja, Wacholder ist
die Grundlage.
Genau,
das. Und es hat immer Zitrus.
Nee, muss nicht. Nein, also Gin kann stark wacholderlastig sein, je nachdem. Also es gibt da verschiedene Kategorien, Unterkategorien. Beim Gin ist es stark wacholderlastige. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze durch ein Teebeutelprinzip. Ja, also man muss ja wissen, wenn man, was man mitdestilliert, gibt ein stärkeres Aroma ab, als etwas, was ich quasi via Beutel einfach mitziehen lasse. Ja. Da gibt es verschiedene das Verfahren, da möchte ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil das ist halt ein bisschen
komplexer. Ja, müssen wir auch nicht.
Genau, und das heißt, wir haben uns hier für einen Gin entschieden, der einfach diese Wacholder-Aromatik, Zitronen-Aromatik im Mittelpunkt hat. Warum? Weil das halt einfach für uns so auch diesen Erfrischungsmoment Gin, schönes Indian Tonic Water, Zitronenzeste, 30 Grad, Feierabend, Terrasse, das ist der Drink, ja. Das war so auch die Occasion, also der Anlass ist ja quasi, wann möchte ich einen Gin trinken, was möchte ich in diesem Moment für ein Geschmacksmuster haben. Aus unserer Sicht ist das schon dieses Erfrischende, dieses Drinkability heißt das auch, ne? Ich möchte davon auch ein bisschen mehr, ja, weil es einfach gut schmeckt. Gibt ja auch Getränke, die entsprechend, wenn man etwas mehr davon konsumiert, da wird man drüber, wenn die Geschmacksknospen halt irgendwann ein bisschen durch, ja. Diesen Effekt wollten wir vermeiden, deswegen haben wir beim Gin halt entsprechend
Okay, also wenn du nicht weiter groß aufs Sortiment eingehen möchtest, ist okay. Wir haben.
Nein, also es geht nur, also grundsätzlich gehen wir nochmal auf Sortimente ein, klar. Ich meine, es geht halt nur, es sind halt unterschiedliche Produkte in der Hinsicht. Ich meine, ein Wodka, wir haben zwei Sorten davon. Das ist einmal der normale letzten Endes aus Weizen, ne? Das ist der blaue. Ist ja im Prinzip auch ein Destillat, ähnlich wie der Korn, nur nochmal entsprechend gefiltert, um den Geschmack rauszukriegen. Dasselbe haben wir mit Gerstenmalz gemacht, beispielsweise. Das gibt nochmal einen sehr, sehr interessanten Geschmack. Ne? Also das ist so der Distillers Edition Wodka, der blaue.
Also ich habe hier erstmal, das ist der normale.
Das ist der normale, genau. Ja. Eignet sich halt sehr, sehr gut für so Moskau Mule und so, ne, als Basis für gute Cocktails, weil er halt in seiner Milde jetzt nicht so ein krasses Getreidearoma hat, wie jetzt der Korn, der halt dann entsprechend Eigengeschmack abgibt.
Das erreicht man durch das Filtern des Korn?
Ja, das ist jetzt nicht dasselbe Destillat, ne, aber letzten Endes im Prinzip ja.
Ach, okay.
Ja, so. Und insofern hat man dann da ein Destillat, was wesentlich neutraler im Geschmack ist. Und diese neutralen sind halt perfekte Basen für gute Drinks, Highballs, Longdrinks, wie auch immer. Ne? So in dem Fall ist halt Moskau Mule, der halt da abgebildet wurde. Ne?
Ihr habt auf eurer Webseite ja auch einen Rezeptebereich. Mhm. Du hattest mir letzte Woche ja eine Flasche Gin mitgebracht. Nochmal vielen Dank dafür. Die habe ich da vorne hingestellt.
Also die ist offen. Hast du dich durchgetestet?
Die ist auch, nee, ich habe noch nicht. Ich wollte euer, wie nennt ihr das? Den Gin Sour. Mhm. Euer Rezept werde ich mal ausprobieren. Aber ich habe noch keinen Zuckersirup. Ja. So, ich wollte nur mal eben.
Ja, hier zum Beispiel der Distillers Edition, der hat halt wesentlich mehr Aroma. Es ist so, Gerste braucht man mehr Menge an roher Gerste, weil einfach der Ertrag am Kilo Gerste destillieren ist niedriger als am Kilo Weizen. Weizen ist fett, ist dicker, hat mehr Ertrag und Gerste ist feiner da an der Stelle. So. Und insofern ist es eigentlich selten, dass Wodka aus Gerste gebrannt wird. Das haben wir jetzt mal probiert. Und das war wirklich aus dem Zufall heraus. Hat geschmeckt. Und dann haben wir gesagt, warum eigentlich nicht? Ne? Also warum denn nicht Wodka aus Gerste? Und es gibt hier in unserem Fall halt wirklich Liebhaber, die sowohl das eine oder das andere für sich gerne entdecken. Und der ist halt ein Wodka mit Eigengeschmack. Ne? Also diese Gerste gibt schon ein bisschen Geschmack ab, was dem Wodka einen ganz eigentümlichen Geschmack gibt, wo es durchaus auch Liebhaber für gibt. Ne? Aber den würde ich jetzt zum Beispiel nicht ganz normal in einen Drink reinmixen, wenn ich es nicht erwarte oder nicht haben möchte, dass der Wodka wirklich Geschmack abgibt. Ne? Also wenn ich einen Wodka, einen normalen, handelsüblichen, und nutze den jetzt beispielsweise für irgendeinen Cocktail, dann ist ja die Idee dahinter, dass die Basis, den alkoholischen, diesen Gehalt in dem Cocktail gibt. Aber der Wodka als solche gibt ja keinen wirklichen Geschmack in der Aromatik ab.
Ja.
So, und das ist halt der weiße Wodka im Zweifel. Wenn ich den blauen nehme, dann habe ich da plötzlich einen Geschmack drin. Das muss man wollen. Ne? Das ist nur so vorweg, was die beiden unterscheidet. Plus, dass man halt mehr Gerste auf den Liter Alkohol benötigt. Das macht ihn halt ein bisschen teurer in der Herstellung. Das ist so der Hintergrund. Ist eine Spezialität. Ne?
Also, ich frage mich gerade, warum ist das denn dann auch noch ein Wodka? Also nicht, dass ich das anzweifle, aber ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich frage mich dann die Unterscheidung zwischen Korn, Wodka, Gin etc. hat dann mit den Botanicals,
also Korn ist schon
in erster Linie zu tun?
Na, also es gibt ja keine Botanicals bei Korn Wodka, ne? Also das ist ja quasi wirklich immer ein Weizendestillat.
Ja, das meine ich, aber
so Wodka ist relativ zu Korn weniger reguliert. Also du kannst aus allem, was Stärke quasi erzeugt, kannst du Wodka brennen, ja? So, und das dann halt entsprechend geschmacklich angleichen. Bei Korn ist es ein bisschen enger gefasst mit dem Weizen und ne, Herkunft und so weiter. Da gibt's eine klare Richtlinie. Deswegen, sagen wir mal so, es ist noch ein Wodka, aber es, wie gesagt, im Rahmen dessen, was man Wodka nennen darf, heißt aber nicht, dass der Konsument damit sofort Wodka assoziiert. Nicht wahr? Also ja. Wenn er halt einen Eigengeschmack hat, dann hat er halt einen Eigengeschmack. So, jetzt gibt's halt Leute, die wollen das, und es gibt Leute, die wollen das nicht. Also die wollen gerade, dass es keinen Geschmack hat, oder sie haben Ewigkeiten nach einem Wodka mit Geschmack gesucht. So, und für die beiden ist das halt jeweils die Alternative. Nicht? Also das ist so die Grundidee dahinter.
Das könnte für mich funktionieren, weil Wodka ist, hat mir persönlich meist zu wenig Geschmack.
Ja, dann komme ich demnächst nochmal vorbei und bringe dir gerne eine Flasche. Das zählt für die schwierigeren Tage.
Ja.
Wenn der Stream mal spinnt, vielleicht hilft's.
Ja, bis herzlich willkommen.
Dann das höre ich öfter, ja genau. Mit Schnaps ist man immer willkommen, genau.
Ja. Okay. Da ist hier bei eurer Produktbeschreibung, ich weiß jetzt nicht, ob es die Distillers Edition oder der was ist, wie hast du den genannt, weißer Gin?
Ich nenne ihn immer weißer und blauer Wodka, das ist immer so in der Etikettierung, ist es so unser interner Rufname.
Ja. Ich glaube, bei der Beschreibung zumindest des weißen Wodkas steht sowas dabei, wie ihr hattet am Anfang Zweifel, ob es Sinn macht, bei einer Marke, die im Ruhrgebiet beheimatet ist, noch einen Wodka ins Sortiment aufzunehmen. Ich meine, ihr habt ja auch noch einen Rum und einen Whisky, ja, also diverse Dinge, die jetzt nicht unbedingt hier beheimatet sind. Warum es für euch Sinn macht, den Korn mit anzubieten, haben wir ja schon besprochen. Aber vor allem beim Wodka dachte ich, also beim Rum steht, glaube ich, noch was Ähnliches. Rum verbindet man jetzt nicht unbedingt mit dem Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen oder Deutschland. Ist ja auch schön und gut. Aber zumindest was den Wodka anbetrifft, schon alleine aufgrund der Einwanderungsgeschichte oder der vielen
Nationalität.
Polen,
ja.
Ja, oder
osteuropäischen
Ruhrgebietler, ist doch Wodka eigentlich so mit das Naheliegendste, hätte ich gesagt. Also zusätzlich zum.
Ja, ob es direkt naheliegend ist, weiß ich nicht. Also der Korn, ja, beim Gin, Wacholderdestillat. Also wenn man wirklich traditionalistisch konservativ an die Sache rangeht, dann ist man am Ende bei Korn und vielleicht noch bei Wacholder zu Hause. Ja, das ist das in der Assoziation hier in der Region. Ja, zumindest auf den ersten Blick. Aus unserer Sicht reicht das aber nicht. Na, jetzt will ich gar nicht von Vermarktung reden, sondern es geht einfach darum, dass wir dieses Sortiment gewählt haben, um für jeden den passenden auf den Steiger ist Verlass, für jeden das passende Getränk letzten Endes bieten zu können. Und es spiegelt halt auch die Kulturen wieder, das sprachst du gerade an, die sich hier im Raum befinden. Ja, das Ruhrgebiet ist sehr divers und sehr bunt. Auch schon geschichtlich, wenn man sich mal anschaut, wer denn da alles letzten Endes in der Arbeit, in der Bergbaugeschichte hier gearbeitet hat, dann ist da schon ein Bezug da. Sicherlich ist es ein bisschen den Leuten zu erklären, wieso denn ein Rum unter Steiger, und der hat jetzt kein südamerikanisch anmutendes Etikett oder sonst irgendwas, aber das ist so unsere Philosophie dahinter, ja. Also wir stehen da schon in diesem Kontext, nicht? Und insofern, der Wodka ist für uns ein naheliegender Schritt gewesen, um eben auch diese Menschen, die jetzt im Zweifel nicht unbedingt direkt zum Korn greifen, wenn sie denn einen Wodka haben wollen, selbst wenn sie hier wohnen, die dann entsprechend mit abzuholen mit einem hochqualitativen, mittlerweile auch prämierten Produkt. Und das ist uns ganz gut gelungen. Der Wodka jeweils, wie gesagt, die einen mit dem Geschmack, also die diesen ausgefallenen, ausgereiften Geschmack des Gerstendestillats mögen, was wir gerade besprochen hatten, und die anderen, die das halt eben etwas milder haben wollen. Und das war so einfach die grundlegende Überlegung dahinter, ne?
Finde ich auch vollkommen legitim. Also nur weil, warum soll man sich nicht bei ganz allgemeinen Rezepten aus anderen Regionen der Welt bedienen? So einfach zur Inspiration, ne? So funktioniert halt Kultur, ja.
Immer.
Alles also, kulinarische, natürlich.
Also, immer, ja. Man könnte sagen, kulturelle Aneignung, man könnte aber auch sagen, das ist, so ist es ja gar nicht gemeint. Ja. Sondern es ist ja quasi eine Form von
Anerkennung,
die, warum sollte ich denn darauf verzichten? Ja, also verstehe ich jetzt nicht so ganz in der Argumentation gemeinhin. Und dasselbe ist natürlich auch bei Rum und noch stärker natürlich bei Whisky, wo du halt schon Liebhaber hast, die im Zweifel einfach schottisch und irischen Whisky, da sind wir auch auf Veranstaltungen, die kommen dir im Schottenrock vor den Stand und nehmen das Thema deutsche Whiskys, die es ja mittlerweile gibt, die Kategorie gibt es, für die ist das halt nicht relevant. Ne? Also zumindest in ihrem, für die ist ein Whisky was Irisches und was Schottisches und vielleicht noch ein Bourbon drüben in den USA, ja. Aber die Tatsache, dass es auch hier Destillate gibt, die sich im Übrigen geschmacklich wesentlich unterscheiden von denen in Schottland, die man so gemeinhin kennt, das führt manchmal zu schon noch Erklärungsbedarf, nicht?
Achso, die unterscheiden sich, also schottischer Whisky, amerikanischer Bourbon, deutscher Whisky, die unterscheiden sich geschmacklich tatsächlich so sehr, dass Kenner erkennen würden am Geschmack, wo der herkommt?
Also, so. Schottischer Whisky und irischer Whisky, das ist ja erstens mal ein Kulturgut. Viele verbinden damit noch wesentlich mehr als den Geschmack, sondern das ist ja eine Form von Identifikation. Also wenn jemand im Schottenrock vor dir steht, dann ist es ja nicht nur der Whisky, der ihn quasi überzeugt, sondern das ist ja Expression. Ja? So. Ja. Das zum einen. Zum anderen, in der Tat, ist es so, dass ein schottischer Whisky, gerade wenn er sehr eiler, ne, also quasi in Richtung Torf geht, dieser torfige Geschmack großer Marken, beispielsweise wie Talisker oder so, der ist sehr, sehr, sehr ausgeprägt in Schottland. Das ist was ganz Spezielles, was dieses Geschmacksmuster ist, sehr, sehr schottisch. Irische sind hingegen ein bisschen lieblicher, haben aber auch eine gewisse eigene Aromatik, je nach Destille. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Mhm. Da gibt's ja Leute, die sammeln das. Da gibt's Leute, die gehen auf Reisen. Das ist wirklich eine sehr, sehr da gibt's Leute, die nehmen das als Kapitalanlage. Ne? Also das ist mittlerweile durchaus der ein oder andere kann sich an Fässern beteiligen, sonst irgendwas. Also das ist wirklich Krypto war gestern, Whisky ist heute. Ne? Also und so ist das halt mit dem Whisky. Deutscher Whisky hat halt auch eine Eigenheit. Im Zweifel ist er immer etwas milder, etwas malzaromatischer, weil wie halt Torf und so weiter, das ist untypisch, das ist halt was Schottisches in dem Fall. Und ja, man.
Aber gibt es nicht auch deutsche oder irgendwelche nicht schottischen Produzenten, die das Ziel haben, mit ihrem eigenen Produkt so nah an schottischen Whisky ranzukommen.
Ja, mag sein. Da mahne ich zur Vorsicht, dass Nachahmen von schottischen Produkten oder im Allgemeinen, die Kopie wird nie so gut sein wie das Original. Das kennt man ja aus anderen Lebensbereichen. Und das war auch unser Ansatz, als wir unseren Whisky quasi aus dem Fass geholt haben und ihn nicht nochmal irgendwo mit Torf und sonst irgendwas dem Versuch, ihn letzten Endes in die schottische Richtung zu geben, weil dann gibt man sich ja genau diesem Vorwurf hin und sagt, ja, das ist ja alles hier Plagiat oder das ist ja, ihr versucht da, wo ist denn das Torffeld bei Dorsten? Zeig mir das mal. Ne? So, ja. Das ist eine Diskussion, die wollen wir gar nicht führen, dem Anspruch geben wir uns gar nicht hin. Unser Whisky, 5 Jahre alt, Eichenfass, sehr, sehr, sehr einfach in der Malzaromatik beheimatet, spricht auch damit wiederum ganz andere Kunden an, weil derjenige, der schottischen Whisky trinkt, der will ja gerade diesen ausgereiften, kantigen Geschmack. Das ist halt eher was für lieblicheren Genuss, sage ich jetzt mal. Ein bisschen femininer, könnte man auch sagen. Ja. Das unterscheidet uns. Und da haben wir uns bewusst dafür entschieden, eben nicht in die Nachahmerposition zu gehen.
Das heißt, schottischer Whisky oder auch irischer Whisky hat einfach so viel Geschichte und so viel Kultur oder auch so viele Emotionen dran. Also es ist einfach behaftet mit so vielem, dass Leute, also wenn ich oder wenn ein deutscher Produzent und nicht, ja, wenn ein deutscher Produzent zum Beispiel einen Whisky in Deutschland produzieren würde und würde den wie einen schottischen Whisky produzieren wollen, vielleicht würde er einfach gar nicht die Nachfrage finden, weil Leute, auch wenn ihnen das geschmacklich sehr gut gefällt, bleiben sie lieber bei dem schottischen Original. Und deswegen ist deutscher Whisky tatsächlich ein Marktsegment, also ein, weil ich hatte mich nämlich gewundert, weil auch bei eurem Gin steht dabei deutscher Gin, bei den anderen steht es nicht. Ne? Also es muss ja irgendwie muss es ja dann wohl eine Bedeutung haben.
Ja, also bei Gin und bei wieso steht das im Internet? Ja, deutscher Whisky ist halt eine eigene Kategorie. So, und es gibt Marktteilnehmer, die sind darauf spezialisiert. Da spreche ich von Sliers zum Beispiel, die da sehr stark sind, oder St. Kilian, ja, die sind auch sehr stark. Die da wirklich auch verschiedene Varietäten haben beispielsweise und versuchen da, so wie wir verschiedene Kategorien anbieten, haben die halt verschiedene Whiskys unter der Marke dann Sliers oder wie auch immer. So. Ja. Also man kann das schon machen, man kann da auch verschiedene Geschmacksmuster anbieten, nur wir haben in unserem Kontext halt entschieden, der Whisky ist ein Produkt unter vielen. Wir sind jetzt keine reine Whisky-Manufaktur, sondern wir wollen den für sich selber stehen lassen und dann in der Kategorie deutscher Whisky und eben nicht sozusagen als Sortimentsergänzung. Und dann brauche ich ja noch einen, im Zweifel bräuchte ich jetzt einen in Torf, einen in Normal, einen in dem Finish. Damit bin ich dann in einer Welt unterwegs, wo wir gar nicht die Kompetenz zu haben in dem Moment. Und da wollen wir auch gar nicht hin. Da sehen wir Steiger auch nicht. Steiger bietet einen soliden, guten, prämierten Whisky an, der in seiner Aromatik für sich selbst steht. Aber wir sind jetzt keine reine Whisky-Manufaktur, die da jetzt versucht, da möglichst viele Geschmäcker unter der Dachmarke zu vereinen. Das sehen wir momentan nicht. Da kann man, ich meine, wenn wir dann über Produktinnovationen sprechen, da muss man sich halt die Frage stellen, ob man wirklich nochmal einen Whisky macht oder einen anderen Gin oder sonst irgendwas. Das ist halt der Vorteil, wenn man verschiedene Produkte halt anbietet. Man kann sich das dann auch relativ, wie es einem halt schmeckt, kann man sich dann halt entscheiden. Ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Das hier ist der Whisky. Ja.
Genau.
Ich habe, deswegen hatte ich gerade kurz gesagt, dass ich es vollkommen legitim finde, auch einen Rum oder einen Whisky rauszubringen, auch als deutscher Produzent. Ne? Mhm. Weil ich sehe das nicht als kulturelle Aneignung. Oder wenn es kulturelle Aneignung ist, habe ich da kein Problem mit, wie auch immer du es formulieren möchtest. Und ich persönlich, ich mag Whisky auch. Und ich mag auch Rum. Und
gerade zu Weihnachten, oder das ist halt eine Spezialität. Und das Thema Steiger, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Das beweist einfach auch, wie es am Markt angenommen wird. Und die Leute kaufen auch wieder, die fragen nach. Das ist schon einer mit unserer stärksten Artikel, darf man auch nicht vergessen. Ne?
Der Whisky?
Der Whisky, ja. Weil die Leute finden, dass wir werden da einfach bestätigt, in unserer Analyse, was Geschmack angeht. Klar, und wir wissen auch, dass wir nicht den Hardcore-Whisky-User im Schottenrock erreichen, aber das wollen wir auch gar nicht.
Ja.
So zum Beispiel, wenn wir da, gibt es ja auch diverseste Veranstaltungen, Whisky-Conventions und so weiter. Hör mal, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Da, die Leute, die da hingehen, die suchen nach der Destille irgendwo im schottischen Tal. In diesem Game spielen wir gar nicht mit, wollen wir auch gar nicht, ja. Sondern wir sind da eher etwas universeller unterwegs, sag ich mal so. Und mit dem Whisky als ein Teil unseres Sortimentes und nicht mit Whisky als das Sortiment. Ne?
Ironischerweise seid ihr ja dann unter diesen vermeintlichen Experten oder Whisky-Liebhabern sowas wie ein Geheimtipp. Also wenn sich ein Großteil von denen einfach aus Prinzip nicht mit euch abgibt, wird es ja wahrscheinlich trotzdem den einen oder anderen darunter geben, der euch kennt oder zumindest oder euren Whisky
schon mal probiert hat oder wie auch immer. Ja, in der Tat. Also Geheimtipp oder halt letzten Endes, man kennt uns, man hat es mal gesehen, sei es im Internet oder sei es irgendwo im Laden oder wie auch immer. Heißt immer noch nicht, dass man dafür Sympathie hat, weil wie gesagt, Schotter, Heavy User, wie auch immer, der wird halt immer sein Eiler Single Malt kaufen, was auch immer. Aber das ist eher so eine Überzeugungsfrage. Das hat was mit Überzeugung zu tun.
Ja. Euer Whisky ist auch ein Single Malt?
Genau, Single Malt heißt eigentlich im Prinzip, er ist aus Gerste. Also Single Malt ist sozusagen die Beschreibung für Gerstendestillate im Whisky. Rye, Roggen, Grain, Weizen, Single Malt, Gerste. Und dann gibt's halt noch Blended Whisky. Das ist dann halt am Ende, wenn es dann, man könnte jetzt gemein sagen, Verschnitt.
Ja.
Aber letzten Endes gibt's halt einen Master Distiller, der dann entsprechend anfängt zu mischen und dann ein Geschmacksmuster kreiert. Beliebtestes Beispiel wäre zum Beispiel so ein Johnny Walker oder so. Das sind halt sehr klassische Blended Whiskys. Ne? Okay. Genau.
Gut. Ja, wir können das mit dem Sortiment, also nur um das einmal abzuschließen. Ich hatte den Rum, hatten wir ja schon mal erwähnt. Ne, das ist euer Rum.
Unser interner Liebling. Ja, also wir, wenn wir auf Messen sind, also der Dealer soll ja sich nicht selber an seinen eigenen Produkten erfreuen. Aber nur so kann er halt sich auch von der Qualität überzeugen.
Das ist ein
zweiteiliges Spiel. Gerade bei so Spirituosenmessen. Also unser Rum, Paraguay, Nicaragua, Zuckerrohrmelasse, die dann 3 Jahre ins Eichenfass gelegt wird. Ne? Und unser Rum hat da wirklich einen eigenen Charakter, der im Inne liegt, mit einem sehr, sehr rauchigen Geschmack, was die Leute sehr überrascht, weil sie bei Rum immer eher, gerade südamerikanische Rums, in der Regel sehr süßlich sind. Also ist ja ein Rum, Zucker, klar.
Ja.
Wir haben da aber wirklich ein leichtes Raucharoma drin, was sich dann halt auf den, das gibt den Gesamtgeschmack eine ganz andere Richtung. Und wenn man den jetzt mischt, deswegen du sprachst vorhin vom Gin Sour, mach mal einen Rum Sour damit, das ist ein Genuss ohnegleichen. Also wirklich einfach durch diesen Rauch, und macht es nicht nur süß, sondern das gibt dem Ganzen noch einen ganz eigenen Körper. Und das ist für uns so wirklich was ganz Besonderes, gerade im Sommer. Also der Rum ist wirklich, sind wir sehr stolz drauf und wir mögen ihn sehr.
Rum, süß und sauer.
Süß-sauer. Rum, süß-sauer, das klingt ja nach China.
Aber, ja, genau. Genau. Ich mag sowieso alles süß, nicht alles, aber irgendwie Zucker ist meine Droge der Wahl. Ja, Rum mag ich. Also den werde ich bei Gelegenheit auch nochmal probieren. Gut.
Ja, wir sind dann, ja bald Nachbarn, dann komme ich auf dem Rum vorbei. Ne?
Ja, genau. Willst du das, ich meine, steht noch nicht fest, ne? Aber das, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber also euer Team verteilt sich über Deutschland.
Genau, also vielleicht zur Organisationsform. Es ist, wie schon vorhin beschrieben, das Ganze hat ja schon dezentral begonnen. Und jetzt mittlerweile findet sich so ein bisschen, der Kollege wohnt in Frankfurt, einer wohnt in Aschaffenburg, ich wohne in Köln. Das ist halt so, wie es aktuell ist. Das hat diverseste Hintergründe, Herkunft, Familie, Frau. Man sucht sich's aus. Aber wir hatten dadurch, dass wir halt viel unterwegs waren, waren wir immer so ein bisschen Hobo, immer im Vertrieb, immer im Auto. Das ist so halt der Fluch des Startups, wenn man sich in diesem Marktumfeld bewegt, immer unterwegs.
Ja.
Und jetzt kehren wir quasi nach Dorsten wirklich mit einem Büro zurück. Wir waren jetzt die ganze Zeit in Gladbeck drüben, hatten dort ein Büro an, wo wir unser Außendienstbüro, dort lagern wir, dort sitzen wir, da machen wir Meetings etc., wenn wir denn mal da sind. Und wir werden jetzt Ja, das ist offiziell, weil die Büros sind gekündigt. Ja. Also wir sind dann einfach hier. Ja.
Eure Büros in Gladbeck?
Ja, genau, genau.
Okay. Ja, dann...
Auf gute Nachbarschaft.
Bescheid, ja. Auf gute Nachbarschaft, auch wenn es noch ein bisschen hin ist.
Naja, kriegen wir schon hin.
Also ist schön geworden da drüben. Also ich kenne den Bereich ja, wo ihr einzieht und mir gefällt. Also es ist so ein hier im Kreativquartier fürs Leopold in Herbesdorsten, wo ich mich auch befinde. Ist ein ehemaliges Zechengelände. Ich bin hier in einer ehemaligen Lohnhalle und praktisch nebenan von mir aus gesehen im gleichen Gebäudekomplex, da wo früher die Lampenstube war, da ist so ein Coworking Space entstanden oder ein, ich glaube, die haben so ungefähr 20 Büros, einen Seminarraum. Und ja, das ist ganz schön. Und da werdet ihr wohl dann demnächst einziehen.
Ja, also wie gesagt, wir sind ein Dreierteam. Und dadurch, dass wir halt die ganze Zeit da sind, brauchen wir jetzt noch keine großen Büroräumlichkeiten. Das ist halt eher so die Homebase, bevor wir uns dann vielleicht irgendwann mal hier auch etwas größere Räumlichkeiten anschauen. Das guckt man sich dann an, wenn es mal soweit ist. Man muss es halt immer den Bedürfnissen des Unternehmens im jeweiligen Moment entsprechend zurechtschneiden. Ne? Mhm. So ist es halt. Ne?
Und ihr seid ja nicht nur hier in Dorsten zu Hause, ihr seid auch auf Schalke zu Hause. Mhm. Denn über euren Gin haben wir ja schon gesprochen, aber ihr habt auch ein Gin 04 oder Steiger Gin 04, den ihr in Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04 herausbringt. Mhm. Und ihr habt in der Felddienstarena die Steiger Bar.
Genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Wahnsinn! Nein, also wir wurden, was war es denn, 2021 hat uns Schalke angerufen, tatsächlich, nachdem sie uns bei Google gefunden haben, ob wir uns denn nicht vorstellen könnten, diesen Bereich da in der Felddienstarena entsprechend auszustatten und in Kombination mit dem Gin 04 als zweiten Baustein. Und so kam das wirklich. Also ich meine, man muss halt natürlich sagen, dass die thematische Nähe von Steiger Spirits und Schalke 04 liegt ja halt einfach auf der Hand. Ne? Also das ist ja relativ, das ist ein No-Brainer. Ne? So, und insofern haben wir das halt genutzt entsprechend. Das geht jetzt schon über 2 Jahre, wo wir halt diese Vermarktung mit denen gemeinsam machen und dann bei Spielen oder sei es bei ausgewählten Spielen Promos im Stadion liegt auf jedem Platz irgendwie ein Gutschein. Gerade vor Weihnachten haben wir das wieder gemacht, um da ein bisschen Awareness für zu schaffen. Der durchschnittliche Schalke-Fan kommt ja dann doch etwas weiter her. Ne? Also die Streuung der Schalke-Fans ist ja national tatsächlich, wenn man sich mal anschaut. Mhm. Und insofern hat man dann damit auch eine schöne Reichweite. Das sind ja alles Leute, die zu dem Thema irgendwie einen Bezug haben und dann letzten Endes auch draußen im Lande, wie es so schön heißt, unterwegs sind. So kam das dann zustande. Ja, so hat das für uns Sinn gemacht. Und genau, das ist so die Geschichte dahinter.
Wobei der Gin aber nicht identisch ist mit dem Steiger-Gin.
Ist völlig was anderes. Ja. Also
Er hat 13 Botanicals, habe ich gesehen.
Ja, daran habe ich es erkannt. Schmeckt auch völlig anders. Also das ist wirklich eher im Geschmack etwas stärker Lakritz, also der hat ein ganz eigenes Aroma, muss man ihm wirklich sagen. Und da haben wir uns bewusst dafür entschieden, was Eigenes zu kreieren. Unterstützt auch so ein bisschen unsere Gin-Kompetenz in verschiedene Richtungen, ne, um das zu unterstreichen. Das ist so der Hintergrund, genau. Und so, also ich möchte halt immer nur dazu sagen, wir stehen mit Schalke, das ist eine tolle Sache. Wir freuen uns, immer da zu sein und dass wir da diese Bar haben. Man muss halt aber auch immer dazu sagen, wir sind keine Fußballmarke. Ne? Das heißt, deswegen gibt es den Gin 04 auch auf gin04.de und nicht bei Steiger. Das hat schon seinen Grund. Also wir sind da ja auch überall präsent, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt nur Schalker sind. Ja? Und um da einfach auch nicht andere Leute irgendwie oder Anhänger anderer Fußballmannschaften, die es ja auch geben soll, da jetzt irgendwie in die Versuchung zu bringen, uns allein in die Schalke-Ecke zu schieben. Ne? Und da ist man ja sehr, sehr schnell geneigt, wenn man sich zu sehr wenn man da zu sehr diesen Ball spielt. Ne? Also das ist eine Partnerschaft, die wir sehr, sehr schätzen. Und aber wir haben auch eine Partnerschaft drüben in Dortmund bei den Eisadlern, Eishockey beispielsweise.
Aber ich wollte gefragt haben, ich wusste nicht, aus welcher Stadt die kommen. Ich habe das gesehen.
Ja, die Dortmunder Eisadler, das ist auch, das ist ja Nordrhein-Westfalen-Liga, da geht es noch ein bisschen härter zur Sache. Das ist jetzt keine DEL oder sowas. Aber dort haben wir eine Bande in der Westfalenhalle, in der Eissporthalle dort. Und sind wir auch regelmäßig. Und also wir streuen das schon ein bisschen. Ne?
Ja. Also ihr hattet die Befürchtung oder habt ihr immer noch, dass die Partnerschaft mit dem S04, dass ihr euch einerseits damit Freunde macht, aber eventuell auch zu viele potenzielle Kunden vergrault?
Ja, also darüber haben wir uns jetzt keine Gedanken gemacht.
Fußballfans können manchmal etwas.
Ja, aber man muss halt immer aufpassen, dass sowas balanciert ist. Und wenn man halt das Thema Schalke ins Zentrum der Marke Steiger stellt, dann sieht das am Ende so aus, als wären wir der Djinn von Schalke. Also als wäre Steiger Spirits und Anhänger ja, von der Marke. Und das sind wir nicht. Das können wir gar nicht sein. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Ja, und das will auch Schalke 04 nicht. Ja. Und deswegen ist es halt sehr, sehr sinnvoll und wichtig, da geschickt einfach auch mit den Menschen klar zu kommunizieren, dass das nicht, dass das eine Partnerschaft ist, aber wir auch an anderer Stelle auch andere Partnerschaften haben. Ne?
Ja, das macht Sinn. Ja. Verstehe ich. Ich zeige das hier mal. Also ihr habt das war ehemals die Havanna Bar im Business-Bereich oder VIP-Bereich.
Ja, zweite Logenebene, genau.
Und die, also ich war 2-3 Mal da, aber ich kenne mich da nicht aus. Wenn Leute da hingehen, die finden euch oder macht es Sinn zu beschreiben, wo ihr da seid? Zweite Etage, ja, zweite Ebene?
Also das ist die Logenebene. Das heißt, nur Logenpartner sind dort oben tatsächlich da.
Ja.
Also das heißt, es ist ein...
Das ist da in diesem Glaswürfel oder was das ist, rein, die Rolltreppe hoch?
Zweimal die Rolltreppe hoch und da ist das dann auch gleich.
Ah ja.
Genau.
Okay.
Und insofern, das ist jetzt keine Bar, wo man jetzt nach dem Spiel ganz normal, wo die Nordkurve quasi einen Schnaps trinkt. Ja, gibt ja keine Spirituosen im freien Verkauf. Sondern das ist wirklich schon etwas, sagen wir mal, exklusiver. Da hinten ist der Tisch der Legenden gewesen, da sitzt dann auch Olaf Thon und Co. Ja, also ja. Das ist schon eine etwas andere Kundengruppe, die dann da ist. Ja, das ist für uns ist das halt immer sehr gut, auch in der Außendarstellung. Ich gehe gerne mit Kunden dahin oder wir schicken Kunden dahin, verlosen Tickets oder wie auch immer. Damit emotionalisiert man die Leute. Und ich glaube, wenn man dann mal da war und bei einem Abendspiel und dann wurde das Steigerlied gesungen, Lichter aus, Feuerzeuge an oder Handys heutzutage, das ist dann schon.
Sehr gut. Genau. Also Also die eure Djinn 04 Webseite, also djinn04.de ist die Domain, habe ich gerade kurz eingeblendet. Ich verlinke das natürlich in den Sendungsnotizen, also steiger-spirits.de. Da ist euer regulärer auch Online-Shop.
Genau.
Und natürlich die Produktbeschreibung und so weiter und die Markenbeschreibung. Und über den Online-Shop kann man Korn, Gin, Whisky, Rum, alles bestellen.
Genau.
Aber den Djinn 04 bekommt man über gin04.de.
Genau.
Genau. Beides werde ich verlinken. Sehr dann gut. Finden die Leute das auch. Okay, gut. Ihr habt noch ein paar andere Partnerschaften. Möchtest du da was zu sagen? Weil ihr vertreibt über euren Online-Shop auch eine Kumpelschokolade, der kleine Bergmann, das sind so Gewürze.
Ja, und mit, genau.
Brauwerk Schacht 8
genau. Aus
Haltern.
Ja, das sind alles Partner, die wir halt im Laufe der Jahre kennengelernt haben, die halt komplementär, also die zu uns gut passen. Erstens mal, weil wir sie mögen, zweitens, weil sie uns mögen und drittens, weil wenn der Shopper ja schon mal im Shop ist, kann er sich auch ein paar Grillgewürze bestellen oder mal einen Grubenpilz oder sowas. Qualität ist hier nicht das, also das sind alle hochqualitative Produkte, deswegen brauche ich da jetzt nicht drauf einzugehen, sonst würden sie bei uns nicht auf der Plattform sein. Aber da haben wir uns bewusst auch entschieden zu sagen, okay, macht vielleicht Sinn, den einen oder anderen Partner da mitzunehmen. Ja. Da sind auch noch ein paar andere in der Pipeline, wo wir uns vielleicht überlegen, die eine oder andere Kooperation zu machen. Aber das müssen wir mal gucken, wie wir das dann halt zeitlich eingeplant bekommen.
Ne? Ja, vielleicht Haltern ist ja nebenan, wenn die mal vorbeikommen wollen. Ich glaube, die anderen, die Schokolade kommt aus Bochum.
Bochum,
glaube ich, genau. Oder Wattenscheid, ne? Ja. Und müssen wir an der Stelle ja nicht weiter drauf eingehen. Also eure Website und euren Shop und so verlinke ich ja alles und dann können die Leute das ja ohne weiteres dort finden. Gut, wir hatten Gut, euer Team hatten wir besprochen. Wir hatten über den Premium-Aspekt gesprochen. Ach so, also ihr habt einen Online-Shop, aber es gibt natürlich auch diverse Händler, Einzelhändler, die eure Produkte vertreiben. Und wenn man bei euch auf der Karte schaut, mit all den Händlern, fällt auf, dass die meisten sich hier in NRW befinden, aber keineswegs ausschließlich. Die verteilen sich über, ich habe es gar nicht geguckt, über ganz Deutschland auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr auch exportiert in andere Länder. Der Gin 04, wird der im Handel auch irgendwo angeboten? Das ist wahrscheinlich eher schwierig, ne?
Ja, punktuell. Also hier jetzt im näheren Umfeld, da findet man ihn hier und da, aber das ist jetzt kein Artikel, mit dem wir draußen groß unterwegs sind. Das ist natürlich klar. Am Ende ist der Gin 04, steht dann im einen oder anderen Edeka und findet man ihn. Im Wesentlichen geht er auch über Schalkes eigenen Online-Shop oder deren Stores, haben sie ja auch ein paar. Dort findet man ihn in der Regel. Ne? Also wir vertreiben eigentlich, und das ist ja auch unser Fokus, ne? Also es ist ja unser Sortiment, was im Fokus steht. Und das ist mittlerweile tatsächlich relativ weit verfügbar. Das kann man so sagen, ja. Unser Händlernetz wird immer enger und immer dichter. Und darauf sind wir sehr stolz. Ne? Also das ist, das zeigt ja auch diese Relevanz. Ich glaube, in NRW muss das jetzt keinem erklärt werden. Das ist relativ naheliegend. Ne? Auch in Köln gibt es den einen oder anderen Liebhaber, die diese Thematik relativ intensiv verfolgen oder sogar sehr gerne haben. Ne? Also die Story wird dort verstanden. Aber auch in anderen Bundesländern, das ist das, was ich vorhin so versucht habe anzuschneiden, das Thema Steiger ist universell einsetzbar. Ne? Also ich meine, ob ich jetzt Kali- und Salzbergbau, das ist wahrscheinlich der einzige Bergbau, der wirklich, abgesehen von Braunkohle natürlich, der wirklich noch unter Tag in Deutschland stattfindet. Darüber sprechen wir hier gar nicht. Ja, das ist jetzt hier nicht regional Fokus. Aber wenn man jetzt mal in den hessischen Raum geht, da ist das ganz anders plötzlich. Ne? Da fahren die wirklich noch ein. Und die leben das Thema wirklich. Ja, das ist halt ein anderer Rohstoff. Ja. Im Erzgebirge ähnlich, ja. Also die haben auch letzten Endes da eine relativ starke Assoziation zu dem Thema. Also man sieht, das ist jetzt kein rein ruhrgebietstechnisches Thema. Und insofern sind wir da auch eigentlich relativ weit schon in der Vermarktung außerhalb des Ruhrgebiets aktiv. Ja.
Dann seid ihr für so ein junges Unternehmen, scheint ihr ja durchaus schon recht weit zu sein. Ne? Also ihr habt schon einige Sachen im Sortiment, ihr habt ein prächtiges Händlernetz.
Also, man muss dazu sagen, vielleicht das auch ganz, ganz hart unterstreichen. Erstens, es ist ein tolles Team. Ohne die geht gar nichts. Ja, also, du kannst die tollsten Ideen haben. Alleine scheiterst du wahrscheinlich schon am Tag zwei. Ja. Jeder braucht irgendwie ein Korrektiv und das ist ein tolles Team, sei es von Andi und Dirk, die ja auch dabei sind, quasi im Hintergrund unterstützen. Jetzt nicht operativ, aber halt auch hier Marvin und Fabi auf der Fläche im Handel, die wirklich jeden Tag alles geben und das ist nicht immer leicht. Die Frauen müssen das auch irgendwie mitmachen. Das ist ja auch, also jeweils die Freundinnen und das ist schon ein sehr, sehr intensives und langatmiges Geschäft. Ne, wir machen das jetzt auch schon 3 Jahre. So. Ja. Es ist nicht so, dass wir uns auf der Ebene eines Manufakturbetriebes aktuell noch befinden, sondern unser Anspruch war es eigentlich schon von Beginn an, diese Markenstory flächendeckend zu erzählen. Das Potenzial war immer da. Das war so die Grundüberlegung seinerzeit, als wir aufgemacht haben. Und diesen Weg, der dauert lange. Der ist sehr, sehr lange, weil den erreiche ich, klar, online und so weiter. Aber ich muss im Handel, in der Gastronomie, im Getränkefachgroßhandel, im B2B-Segmenten muss ich eine Rolle spielen. Ansonsten wird's schwierig. Ne? So, wir sprachen beim letzten Mal drüber, wann bestellt man Schnaps online, wenn ich es in jedem Edeka bekomme. Ne? Also man muss, die Kaufentscheidung findet in der Regel nicht immer beim Facebook-Scrollen. Also das ist halt nun mal so. Insofern muss man halt da sein, wo die Kaufentscheidungen fallen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Gut. Und insofern, wir gehen denn jetzt schon relativ weit. Und ich glaube, unser Ladenfinder und unsere Reputation, das, was wir vorhin alles beschrieben haben, die bestätigen uns darin, dass wir da den richtigen Weg gehen aktuell. Mit allen Niederungen und jeder Tag ist, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, du kriegst zweimal auf die Fresse und du kriegst dreimal lächelst du, ja. Und wenn du abends Feierabend machst und du lächelst, dann weißt du, weißt du, es war ein guter Tag. Heißt nicht, dass nicht alles gut war, aber so ist das halt, nicht?
Ja.
Und diesen Weg gehen wir einfach jetzt konsequent weiter und wir sind gespannt, wo wir nächstes Jahr sein werden, ja. Also die Distributionspunkte, also heißt die Händler, die mitmachen, das kann ich jetzt schon, soweit kann ich sagen, das wird noch wachsen und zwar massiv. Und damit kriegt dieses Unternehmen ein ganz anderes Gesicht wieder mal. Aber das ist ja auch das Spannende an dem ganzen Geschäft. Ja. Wenn man sowas macht, eine gewisse Spur von Wahnsinn und eine gewisse eine extremistische Veranlagung, braucht man da so eine leichte. Und dann macht das auch Spaß.
Ja, wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig.
Da wird es auch jeder machen. Dummerweise sind halt ja. Viele im Markt auch unterwegs, die glauben, dass es so einfach wäre. Das ist dann so das verbrannte Erde-Prinzip. Mhm. Man muss da schon auch gegenüber den Handelspartnern eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Das geht vom Auftreten, vom Markenstory. Man muss wissen, wie die Leute drauf sind, damit man mit denen überhaupt ins Gespräch kommt. Das sind so übrigens die Soft.
Sprichst du denn direkt mit denen, also mit den Händlern? Oder gibt's vielleicht jemanden, der mehrere kleinere Anbieter zusammen vertritt?
Sowohl als auch. Also das ist ein sehr diffuser Markt. Na, also es gibt sowohl Händler, die man direkt anspricht, Edekaner hier in dem Fall, oder halt Einkäufe von ganzen Ketten. Also das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und wir sprachen vorhin davon, ein bisschen Know-how, was ich aus der Brauereiwelt mitgebracht habe. Was brauche ich? Stichwort Sales Folder, den ich immer dabei haben muss. Oder wie trete ich auf? Wie wird abgerechnet? Ja, das sind verschiedene Sachen, die man einfach verstehen muss, wenn man im Getränkemarkt unterwegs ist, weil man ansonsten vor Türen steht und sich wundert, wieso sie nicht aufgehen.
Ne? Ja.
Und dann am Ende ist es halt auch ein Netzwerk. Ja, du musst halt also auf allen möglichen Verbandsmessen, sonst irgendwas ist man dabei und Rock'n'Roll, sag ich mal. Also, ich meine, das ist.
Das heißt, du bist immer noch viel unterwegs.
Nur, na klar. Okay. Also,
oder jetzt vielleicht noch mehr.
Ja, es wird nicht, also die, sagen wir mal so, die Kilometer werden mehr. Ja, also das ist der Job. Ja, und man ist eigentlich zu Hause auf der Straße. Aber das ist völlig normal und das ist auch okay. Also, das ist der Schritt, der halt gegangen wird, ist halt auch eine Investition. Das kostet ja auch Geld, Vertrieb. Und aber das ist der einzige Weg, um wirklich diese Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Ne? Aber um das abzurunden vielleicht, also ich glaube, wenn man jetzt so anschaut, wo wir aktuell stehen, wir haben in Corona begonnen, ja, in einer Zeit, wo wirklich Tristesse und Trübsal in diesem Land aus gegebenen Gründen geherrscht hat. Ja. Dann ging es weiter, da war Corona vorbei, dann kam der Ukraine-Krieg, inklusive Energiepreisschock, dann gab es keine Flaschen mehr, es war immer irgendwas. Ja.
Inflation.
Also wenn ich einen Grund suche, warum es ein schlechter Zeitpunkt ist, ich würde vermuten, dann ist die nächsten 10 Jahre immer ein schlechter Zeitpunkt für so ein Unterfangen.
Ja, ja, genau.
So, und insofern, wir sind da sehr resilient, was so globale Krisen angeht. Es bringt uns schon weiter, aber ich glaube, es schult einen auch ein bisschen und wir kommen da relativ gut voran.
Und ihr habt mit einem Crowdfunding-Projekt gestartet.
Genau.
Ich dachte erst, es sei vielleicht, also ich hatte mir das notiert, weil ich dachte, können die Hörer vielleicht noch einsteigen, aber das ist ja schon abgeschlossen.
Das ist schon.
Lief nur 4 Monate.
Ne? Genau, genau.
Von November 2021, glaube ich.
Genau, bis März
22. Genau. Also auch noch, das war die Zeit des Lockdowns, oder? 21?
Einer der Lockdowns.
Ja, oder? Ja, klar.
Gut, ja.
Und ihr habt 299 Investoren gefunden.
Ist ja ein Crowdfunding. Die meisten investieren da ja, das ist ja so im Schnitt 500.000 Euro, so die Ecke. Ne? Also das ist ja so ein Kleininvest. Und da haben wir doch einige finden können, die uns in der Zeit sehr geholfen haben. Ja? Also es ist Startup, alles schön und gut und shiny und wir haben uns alle lieb. Aber am Ende ist die große Frage, die immer über allem steht, ist die Finanzierungsfrage. Im Übrigen, gerade bei produzierendem Gewerbe, wenn es dann um so Working Capital Fragen geht, da wird es halt relativ schnell eng. Ja? Also 7 Artikel, kaufen wir alle Flaschen dafür ein, dann müssen die abgefüllt werden. Du gehst in Vorleistung, ne? Also das ist alles nicht so ganz trivial. Mhm. Und Ja, was soll ich sagen?
Habt ihr denn Lieferschwierigkeiten irgendwann mal? Weil ich hab gesehen, zum Beispiel, den hatte ich jetzt noch gar nicht gezeigt, aber euer Kräuterschnaps oder Kräuterlikör?
Kräuterlikör.
Ja, Likör. Da stecken 70 verschiedene Kräuter drin. Mhm. Dann habt ihr die ganzen Botanicals mit der Gin. Das sind entweder 11 oder 13. Ja. Die müsst ihr immer bekommen.
Das ist halt der Fluch, wenn man sich für Produktvielfalt entscheidet, ist die andere Seite der Medaille ist immer Komplexität. So. Mhm. Deswegen, also das gehört immer dazu. Lieferschwierigkeiten in dem Sinn haben wir nicht, aber es kann immer mal wieder, wenn man Nachfragespitzen hat, gerade aus dem Handel, kann es mal zu einer Verzögerung kommen. Das ist völlig normal, ist immer wieder ärgerlich und hatten wir gerade kürzlich auch wieder, aber das ist halt nun mal so. Wenn halt einer kommt und zieht dir halt plötzlich den ganzen Korn, warum auch immer, dann musst du schon schauen, sind noch genug Flaschen da, kann das gerade abgefüllt werden. Da ist ja eine relativ klar strukturierte Supply Chain dahinter. Das kann schon mal vorkommen, dass sich die Lieferzeiten mal um eine Woche verschieben oder so. Aber das ist das Maximum. Also so in der Regel sind wir immer unterwegs. Liefertreue ist, wie ich finde, ein hohes Gut. Gerade auch für unsere Partner, dass die auch wissen, dass wir ein zuverlässiger Lieferant sind. Und daran orientieren wir uns.
Aber wenn sich das mal um eine Woche verschiebt, gut, dann kommen die Sachen ein bisschen später beim Händler an. Aber das ist ja jetzt Spiritosen, das ist ja jetzt keine Milch. Ne? Also zum einen.
Ja, aber wenn das Regal leer ist, ist es leer. Also das ist halt.
Nee, aber das meine ich. Also bestellen die wirklich so kurzfristig,
ja,
dass das auch bei Spirituosen dann bedeutet, da ist jetzt mal eine Zeit lang nichts da?
Unterschiedlichst. Je nachdem, wer das halt und wie das gemacht wird, das kann schon passieren. Ja. Oh, okay. Macht es immer sehr sportlich im Vertrieb. Ne? Die Leute, ja, ist noch was da, was brauchst du? Ne, schon leer. Ja, warum hast du noch nicht bestellt? Hatte keine Zeit. Also da muss man schon irgendwie hinterher sein. Das gehört aber zum Vertriebsjob einfach dazu. Ja. Das muss man halt wissen.
Ja, gut, klar. Und ich meine, wenn sich, wenn ihr eure Produktionsmenge einfach mal anpassen möchtet, ne? Also sagen wir mal, die Nachfrage steigt, ihr könntet viel mehr absetzen, also passt ihr jetzt eure Produktion an, ihr wollt mehr produzieren. So, dann müsst ihr erstmal all die Kräuter- und Botanical-Lieferanten kontaktieren, dann braucht ihr mehr von denen. Mehr
Flaschen, man braucht genau, also.
Das ist viel Masse.
Viel Geld.
Erstmal,
genau, also das sind dann Paletten an Flaschen, die dann kommen müssen. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass ein Großteil unseres Sortiments in einer Flasche ist. Das heißt, ich brauche nicht unterschiedliche. Ne? Thema Komplexität.
Ich glaube, der Kräuterlikör, den ich gerade kurz eingeblendet hatte,
ja,
der hat eine andere Flasche.
Genau.
Aber die anderen kommen alle in, zumindest mehr oder weniger.
In der gleichen Flasche. Es hat was mit Wiedererkennung zu tun und Markenauftritt, aber hat auch was mit Komplexität zu tun. Das ist halt einfach so. Ja. Beim Kräuterlikör, wir fanden halt dunkle Liköre in Klarglas. Das sieht immer so leicht angesuppt aus. Deswegen haben wir uns für eine Braunglasflasche entschieden. Das sieht einfach ästhetisch aus auf dem Tisch. Ne?
So, und die ist ein bisschen höher und dünner, glaube ich. Ne?
Ne, die ist sogar ein bisschen tiefer, aber sie ist bauchiger, die sogenannte Apothekerflasche. Ja. Und ja.
Ah, ja.
Aber auf deine Frage zu antworten, ja, es ist, man produziert nicht einfach mal so auf Halde vor. Das ist ja alles gebundenes Kapital. Gerade in einem Startup ist Kapitalbindung ein schwieriges Thema, weil einfach in der Regel in den Anfangszeiten der Cashflow noch nicht positiv ist. Das ist halt so. Insofern müssen halt Entscheidungen getroffen werden, dass das eine gewisse Balance hat. Und genau aus dem Grund können halt Out-of-Stock-Situationen eintreten, weil man halt eben nicht ich habe ja keine Jahresplanung. Da fallen halt Kunden vom Himmel oder ich war auf einer Messe oder sonst irgendwas. Das kann ich ja nicht im Jahr im Vorfeld planen. Ne? So, das heißt, ich bin immer so ein bisschen on-demand unterwegs und das führt halt im Zweifel zu Engpasssituationen. Das ist ein sogenannter Wachstumsschmerz, da muss man halt durch. Die Frage ist, wie kommuniziert man das? Wie geht man damit um? Akzeptieren das die Handelspartner? Das ist so eine Managementgeschichte. Aber anders geht's halt nicht, weil du ansonsten schlichtweg ein Lager voll mit Ware hast, aber dein Konto ist leer. Ja. So, das ist jetzt nicht besser.
Das stimmt. Wie ist das mit den Fässern? Ich stelle mir vor, Ist an Fässer zu kommen nicht schwierig? Also französische Eichenfässer?
Nee, gibt da auch einen Fassmarkt. Also es gibt da auch professionelle Händler, die wirklich nur mit Fässern handeln. Das sind ja sehr lustige und coole Leute.
Aber das sind ja genutzte.
Ja, aber ja, ist ja auch gut so. Also in der Regel werden die ja quasi vorbelegt, entweder mit Rotwein oder mit irgendwas anderem, um dann wiederum Geschmack in das Destillat abzugeben. Aber da gibt's einen Markt, um das ganz kurz zu halten. Also da gibt's wirklich Fasshändler, wo man dann seine Spezifikationen angeben möchte, so dass man immer mehr oder weniger identische Fässer bekommt.
Ja.
Sofern verfügbar, klar.
Ihr habt da, welches Produkt ist da, ist das von euch? Da habt ihr in der Beschreibung, dass der Geschmack etwas variieren kann. Ich kann mich nicht mehr an den Grund erinnern.
Ja, also ich sag mal, der Geschmack vor allem beim Whisky wird ein bisschen sich unterscheiden von Fass zu Fass, allerdings im rudimentären Bereich.
Ja, so komme ich da drauf, weil wenn du jetzt Fässer nachbestellst, also die werden ja nicht alle gleich sein.
Ja, also du hast da schon ein bisschen eine Schwankung drin, aber das ist jetzt, wir achten da auch hier Thema Produktqualität darauf, dass wir im Rahmen der Toleranzen uns bewegen, sodass der Konsument jetzt nicht zweimal den Steiger-Whisky kauft und jedes Mal andere Produkte hat. Wir hatten auch mal zum Beispiel den Rum, dann hat er eine andere Farbe gehabt. Ja, das gab's auch mal eine Zeit lang. Das ist halt durch das Fass gewesen. Ne? Also da muss man halt haben wir das wieder ein bisschen geändert. Muss man halt einfach schon drauf achten. Ich bin ja ein großer Freund davon. Bei Manufakturbetrieben ist das ja gerne gesehen, dass Produkte sich unterscheiden. Ne? Also dass dieser individuelle Charakter quasi in der Produktausstattung ersichtlich ist. Im Handel ist das nicht so. Also da muss eine gleichbleibende, immer hochwertige Produktqualität da sein, weil es ansonsten den Anschein schon von Mangel hat und damit zu Reklamationen führt. Erstens beim Händler, dann bei uns, unabhängig davon, ob es wirklich ein Mangel ist oder nicht. Das ist so der Hintergrund.
Also mir ist bei Rum oder Whisky oder was, bei Spirituosen ist mir noch nie aufgefallen, dass da irgendwie zu viel Instabilität im Geschmack oder so, sowas war. Ja, vielleicht käme ich nicht genug aus, vielleicht ist mein Geschmackssinn nicht gut genug.
Nee, also in der Regel, das, was man bei Spirituosen im Handel findet, ist ja auch stabil.
Ja.
So, das heißt nicht, dass alle stabil sind. Wir waren auch schon auf Messen, wo du gesehen hast, dass die Produkte nicht stabil sind. Stellen sie eine Zeit lang in die Sonne, sie bleichen aus oder es setzt sich was ab, gerade bei Gemischen, nenne ich es jetzt mal, ja, irgendwie ein Mexikaner oder sowas. Das kann schon mal vorkommen, aber Produktstabilität ist unfassbar wichtig. Da legen wir auch großen Wert. Da bin ich Brauerei vorgeprägt, weil wenn Bier instabil ist, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist, wenn plötzlich im Weißbier keine Hefe mehr drin ist, weil es halt so ist, dann ist das einfach nicht gut.
Ja. Ich wundere mich immer, also mir fällt das vor allem auf, wenn ich Camembert oder anderen Weichkäse kaufe. Mhm. Der ist manchmal, also immer das gleiche Produkt, manchmal ist der sehr, sehr weich und vielleicht ein bisschen süßlich und manchmal ist er noch richtig fest und eher herbe. Aber es ist das gleiche Produkt und der ist mal so und ich weiß nicht, woran es liegt. Es stört mich jetzt auch nicht allzu sehr, aber es ist sehr auffällig.
Aber wie du es gerade beschreibst, du kommst erstmal, ist irgendwas falsch, es ist was anders und das ist, dieses Gefühl möchte ich eigentlich beim Konsumenten eigentlich gar nicht haben. Der soll wissen, auf den Steiger ist Verlass, ist da unsere Maxime, die wir im Vertrieb auch so leben. Ich muss mich als Shopper, als Konsument darauf verlassen können, dass ich immer eine gute, erwartbare Produktqualität auf dem Tisch habe. Und da ist Instabilität oder Schwankungen, übermäßige Schwankungen, ist da fehl am Platz.
Ne? Ja. Ja, ich meine, also gut, wenn ich jetzt meinen Lieblings-Gin kaufen würde, den ich ohne weiteres erkenne und dann fällt mir auf, dass der plötzlich ein bisschen anders schmeckt als sonst. Dann steht auf der Flasche ja nicht drauf, wunder dich nicht, schmeckt vielleicht ein bisschen anders. Ich hoffe, es gefällt dir, ist alles okay. Sondern wenn er ein bisschen anders schmeckt, denke ich, oh, vielleicht stimmt da was nicht
mehr. Ja, genau. Ja.
So, also vielleicht ist das nicht einfach eine leichte Abweichung, die ich gerne in Kauf
nehme. Ja, genau. Und dann wird er reklamiert. Dann gehst du zu deinem Edekaner hier an die Ecke und sagst, hier, hör mal, ich habe hier ein Produkt gehabt, das ist schlecht. Dann geht der zu seinem Marktleiter und sagt, hier ist ein schlechtes Produkt im Regal. Dann ruft der bei uns an. Das ist ja eine ellenlange Kette, die dann in Bewegung gesetzt wird. Ja. Und keine schöne Diskussion in der Regel, zumal das soll so nicht sein. Das kann man vermeiden.
Ja. Ja, gut. Du, ich bin so langsam mit meinen Themen durch. Weil wir letzte Woche ja schon mal gesprochen hatten und da hatten wir kurz über euer Steuerlager gesprochen und Zoll und so. Mhm. Und wahrscheinlich habt ihr einfach als Spirituosenhersteller eine Menge gesetzliche Vorschriften, die ihr zu beachten habt.
Ja,
ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was interessant wäre zu erwähnen.
Also vielleicht nochmal als kleines Statement am Rande. Ist es ja so, dass im deutschen Markt, ähnlich wie Dirk und Andi angefangen haben, gibt es diverseste Leute, die aus einer Liebhaberei oder aus einer guten Idee halt einen Schnaps machen. Gin gibt's ja in jeder Stadt oder in jedem Stadtteil zum Teil. Und die das als Lebensgefühl machen. Man sollte einfach die Komplexität nicht unterschätzen, mit der man konfrontiert ist, wenn man dann wirklich da ein Geschäftsmodell draus machen will. Also wir sprachen gerade von Steuerlager, wir sprachen von Verpackungsmaterialien. Der Marvin sitzt den ganzen Tag am PC, Glashütten, sonst irgendwas, die Supply Chain, die muss sitzen. Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir haben auch einen Haufen Artikel, aber auch beim Gin. Na, also das ist nicht ganz trivial. Und es gibt halt in der Realität gewisse Markteintrittsbarrieren, die man halt kennen sollte, oder da sollte man sich einfach im Vorfeld mit beschäftigt haben, bevor man sich entscheidet, aus Liebhaberei in so ein Geschäft zu investieren. Das ist das Einzige, was ich einfach noch so wie Vater Abraham mit auf den Weg geben möchte. Die Leute sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass das nicht immer alles ganz einfach ist. Zumindest jetzt, wenn man halt wirklich davor der Frage steht, investiere ich da richtig Geld rein? Oder lasse ich das bei der Liebhaberei mit drei Edekas um die Ecke und ich mache das zum Dorffest, bin ich dabei. Da begegnen mir häufig noch sehr viele Leute, die das etwas einfacher sehen und sich dann wundern, wieso sie halt vor verschlossenen Türen stehen. Nicht? Also das ist nur so, was mir so auffällt. Steuerlage muss jetzt gar nicht so im Detail sein. Export ist ein schwieriges Thema, weil da gibt es ja einerseits Umsatzsteuer, dann gibt es ja nochmal die Branntweinsteuer. Wer führt die ab? Dann am Ort des Konsums. Okay, wo wird es konsumiert? In Österreich? Ja, an wen wird das jetzt abgeführt? An den österreichischen Staat? Machen wir das von hier? Haben wir da eine Steuernummer? Das ist alles, das ist, da gerät man in die Mühlen der Bürokratie. Ja. Da muss man Zeit für haben. Zeit, und da muss ein Potenzial dahinter sein, die diesem Zeitbudget einfach die das einfach rechtfertigt. Ne?
Ja, das ist, aber ich finde, egal was du machst, also egal womit du dich befasst, also ob jetzt im Rahmen deiner Arbeit oder vielleicht nur im Rahmen meines Studiums oder so, du merkst ja immer, dass da eine Komplexität drin steckt und dass da Arbeit drin steckt, die du so gar nicht vermutet hättest. Weil als einfacher Otto-Normalverbraucher oder Konsument kannst du das gar nicht wissen. Aber wenn du einmal einsteigst und wenn du selber beteiligt bist, dann merkst du, oder da gehört einiges dazu. Das macht es aber auch interessant, ne? Also ich kenne, man muss halt auch das finden, was einen interessiert. Aber ich habe auch schon mit einem gesprochen, der arbeitet seit langer Zeit bei einer Versicherung. Also er ist nicht Makler, der arbeitet direkt bei der Versicherung. Ich glaube, der ist Mathematiker oder so. Und er sagt, der ist super glücklich mit seinem Beruf. Und Versicherungen sind, ja, zumindest so stereotypisch langweilig. Ja, aber wenn du dich mal wirklich in etwas reinfuchst, auch wenn das dann für Außenstehende langweilig ist, wenn du dich erstmal mit der Materie befasst und dich im Detail damit auskennst, dann kann es auch interessant werden. Und das ist, glaube ich, für so Schulabgänger oder junge Leute wichtig zu wissen, ne? Weil das so eine Phase im Leben ist, wo fast alle sich schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich denn jetzt, ne? Ein Ausbildungsstudium oder in welche Richtung gehe ich? Und das irgendwie, vielleicht erscheint alles als langweilig. Vielleicht ist jetzt ist alles langweilig, aber wenn du dich mal wirklich mit was auseinandersetzt.
Also nichts gegen diese Form von Berufen, sei es irgendwie im Corporate, wie es so schön heißt, oder im öffentlichen Dienst oder wie auch immer. Das ist ja alles Wohlfall. Ja, also mir geht's eigentlich eher darum, wenn ich mich für eine Startup-Idee entscheide und mich in diesen Kosmos bewege, dann brauche ich relativ zügig ein Proof of Concept, wie es so schön heißt, damit ich einfach weiß, dass mein Konzept und mein Produkt oder meine Dienstleistung oder was auch immer, dass die trägt. Ich bin auf diversen Veranstaltungen, wo sehr viele Leute in der Regel Dinge vortragen, die nicht vermarktbar sind. So nach dem Motto, um eine bessere Welt zu schaffen, wollen wir XYZ. Und das ist nicht immer unbedingt optimal für Vermarktung, ne? Und ich will da einfach nur Awareness, dass man, bevor man diese Liebhaberei, darf kein Geschäftsmodell werden, nicht unbedingt, ja, sondern man sollte sich im Vorfeld einfach wirklich damit Gedanken machen, komme ich mit diesem Konzept, was ich momentan habe, über die Schwelle, die ich haben will. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man die Leute, wenn am Gründen hindern, ganz im Gegenteil, wenn es nach mir ginge, viel mehr, die Leute sollten viel kreativer sein und es wird ja auch immer mehr und ich finde das ja alles toll, aber man muss halt schon irgendwo auch einen gewissen demütigen Bezug zur Realität haben, zumindest in dem Sinne, ja, wenn ich jetzt halt hier in bestehende Märkte eingreife, wie wir, klar, wenn ich jetzt visionär irgendwie so Mark Zuckerberg-Style unterwegs bin und da irgendwie neue Ideen entwickle, sonst, klar, aber wenn wir uns jetzt in wirklich realwirtschaftlichen Prozessen befinden, da gibt's Gegebenheiten, die muss ich kennen, damit muss ich mich beschäftigen und dann, wenn ich weiß, dass mein Produkt angenommen wird, dann kann ich auch weitermachen und auch mit einem gewissen Anspruch entsprechend heraustreten. Vorher kann das einfach auch zu Schwierigkeiten führen, weil halt viele Menschen einfach über das Stadium der Idee hin zum Plan und zur Umsetzung, da liegen halt gewisse Gaps dazwischen und die müssen halt geschlossen werden, bevor ich am Markt auftrete, um da Fehlentscheidungen einfach zu vermeiden. Aber um das abzurunden, ich finde, die Leute sollten gründen ohne Ende. Ja, also ob das jetzt, das bringt einen ja auch im Leben weiter. Das muss ja jetzt nicht gleich das Hardcore-Handelsunternehmen sein, aber sei es irgendwie, weil ich halt ein Hobby mache und ich mache einen kleinen Online-Shop, sonst über irgendwas. Das müsste man viel mehr unterstützen. Ja, und dann, um den Kreis zu schließen, was ist denn das Problem? Sind ja im Zweifel irgendwie bürokratische Hürden. Dann brauchst du eine Gewerbeanmeldung, brauchst du eine Umsatzsteuer. Mhm. So, das sind so Dinge, die machen es halt nicht leicht. Ja? Oder nicht leichter, da musst du halt schon relativ hart drin sein.
Ja, ich bin froh, dass ich so als Freiberufler habe ich ja so gewisse Sachen wie eine Gewerbeanmeldung oder Gewerbesteuer zahle ich nicht so. Ja. Ne, eine Menge Dinge, mit denen muss ich mich nicht rumplagen. Ich muss keine GUV erstellen, nur eine EÜR, eine Einnahmenüberschussrechnung. Und gut, aber ich bin halt auch ein Ein-Mann-Betrieb. Also ich muss alles selber machen. Und ja, ich habe hier keine Arbeitsteilung. Und ich merke, das ist manchmal ein Problem, weil es gibt Dinge, da bin ich nicht gut drin oder die mache ich nicht gerne. Und da wäre es gut, wen anders zu haben. Aber andererseits habe ich den Vorteil, dass ich nur für mich selbst verantwortlich bin. Du als Geschäftsführer einer GmbH, da hängen noch andere Leute mit drin. Ja, das heißt, einerseits habt ihr ein Team, ihr ergänzt euch gut. So, ihr habt ein gemeinsames Ziel. Ja, aber andererseits übernimmt jeder von euch damit auch Verantwortung für den Rest des Teams.
Das ist so, in der Tat. Also, aber das macht es ja auch aus. Und wie gesagt, Unternehmertum, das ist schon, das, meiner Meinung nach ist das so eine Einstellungsfrage, ne? Ob man da Bock drauf hat, sich mit dem Thema wirklich so intensiv 24/7 zu beschäftigen. Das muss man wollen. Das ist keine Frage des Könnens erstmal, sondern es ist des Wollens.
Ja,
und genau. Dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt das Können.
Ne? Ja, die Arbeit muss sein, ne? Also Blut, Schweiß und Tränen sind eine notwendige Bedingungen,
ja,
sind fast nie hinreichend, aber sind halt notwendig.
Und genau, ein gesetteltes Umfeld schadet nicht, eine gewisse emotionale Stabilität, ja. Und ja, ein gutes Vertriebsnetz. Also man sollte halt in der Lage sein, über das zu sprechen, was man tut. Also da gibt es so ein paar Basics, aber dass man jetzt sagen muss, man muss jetzt unbedingt BWL studiert haben, damit man in der Lage ist, das zu tun, das sehe ich nicht so. Es ist immer eine Einstellungsfrage, ne? Und da hilft's halt, wenn der Partner, die Partnerin das erstens akzeptiert, mitmacht, weil da geht halt unfassbar viel Zeit drauf. Das muss man halt einfach wissen.
Ja, ich meine BWL und eine gewisse, also ich bin ja kein Betrieb, ich bin Volkswirt, nicht Betriebswirt, aber ich habe natürlich aufgrund meines Studiums und auch meines Abiturs davor habe ich eine gewisse betriebswirtschaftliche Ausbildung. Das war nie eine Leidenschaft von mir. Das kann, ich finde, bei so sehr handfesten, praktischen Dingen, wie zum Beispiel dem ganzen Rechnungswesen, Kosten-Leistungsrechnung und.
Ton
schon wieder.
Okay, also um das nochmal abzurunden, also wie gesagt, das ich glaube, da könnte man ansetzen, um das Thema Gründen vielleicht ein bisschen leichter zu machen oder gemeinhin einer öffentlichen oder vielleicht ein bisschen mehr Leute dazu zu animieren, das zu tun. Ich glaube, dass viel mehr Potenzial da ist, als wir gemeinhin wissen. Wir rufen es einfach nicht ab an Menschen, die
Potenzial in den Leuten oder
in den Leuten, die Kreativität. Ich meine, der Schritt vom Hobby zum Start-up kann kurz sein, ja, das kann, wenn man gut in etwas ist, warum eigentlich nicht? Ich glaube schon, dass da einfach was drin schlummert, aber gleichzeitig sehe ich halt auch, dass das Thema Gründen als Mentalität ist halt in der breiten Öffentlichkeit jetzt eher nicht so. Also da ist ja doch eher so eine Risikoaversion und überhaupt, das sehe ich als eher schwierig an, wo man wieder bei dem Thema Sinn, wenn ich jetzt halt meiner ehemaligen Kommilitonen, wie viele Leute haben denn gegründet am Ende des Tages? Ne? So, es ist eigentlich relativ gering, es sei denn, man ist da eh schon in einem Freundeskreis, der da irgendwie affin zu war im Studienalter, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich in der Regel jetzt nicht so, dass jetzt 40% eines Hochschuljahrgangs irgendwie im betriebswirtschaftlichen Bereich, selbst wenn sie einen Entrepreneurship-Kurs belegt haben, dass sie dann danach gründen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, 40% war jetzt auch aus der Luft gegriffen. Ja, also das muss auch nicht sein, aber ich finde, dass der Anteil der Leute, die das tun, ist noch zu gering, weil der finale Grund ist doch einfach der, Leute, die gründen, sich diesen Problemen stellen, einfach dafür für wirtschaftliche Zusammenhänge Interesse und Verständnis haben, Stressresilienz entwickeln und sonst irgendwas, das gibt einem ja eine relativ umfassende Perspektive. Das gilt übrigens für jeden Freiberufler genauso, ja, der sich mit jeder, der für seinen Lebensunterhalt Rechnungen schreiben muss, ja, der hat so einen leichten Silberblick in der Regel. Und das ist auch in Ordnung, ja. Aber das gibt einem halt so eine Art eigenen Spin. Und der schadet eigentlich nicht und führt einem Thema Empowerment, ja, da führt einen eigentlich zum Selbstständigen oder zu einem selbstständigeren Sein, könnte man vielleicht so sagen.
Ja, ich habe es jetzt in meinem Fall auch noch, ich habe es noch nicht bereut. Eher im Gegenteil. Also die finanzielle Geschichte ist das eine, klar. Aber die, also erstmal mag ich meinen Arbeitsalltag, ich mag die Freiheiten, die ich habe. Mhm. Vorher habe ich lange Zeit an der Uni gearbeitet, da hast du auch eine Menge Freiheiten. Mhm. Aber trotzdem, selbstständig zu sein, ist nochmal was anderes. Und also ich genieße meinen Arbeitsalltag, ich kann fast alles selber gestalten. Und ja, aber es ist auch einfach ein gewisses Risiko. Und aber das ist nicht schlecht, ne? Das ist Lebenserfahrung und das macht es realer, ne? Also es hat, wie du richtig sagst, es hat viel mit Risikoaversion zu tun. Oder die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit mit Risikofreudigkeit in dem Fall. Aber das ist nicht unbedingt schlecht.
Nein, ganz im Gegenteil.
Sondern das bringt einem was bei. Und
es führt auch dazu, dass man gewisse Dinge, die vielleicht gemeinhin als Schwierigkeit betrachtet, man setzt andere Relationen im Bewerten von Situationen. Das ist zumindest meine Erfahrung, wo Leute im Zweifel schon fast an die Decke gehen, wo ich mir denke so, ey, es ist 11 Uhr, könnte heute auch noch gut laufen. Ja, also man musste so ein bisschen relativieren. Das geht nicht immer gut. Das muss auch nicht immer gut gehen. Aber so im Wesentlichen, in der Alltagskultur, macht das schon was aus. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind ja ungefähr gleich lange dabei. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen.
Ja, danke. Dir auch. Wir sehen uns ja jetzt häufiger. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz meiner treuen Crowd, die sich am Mittwoch um 2 Uhr an YouTube geklemmt hat und uns bei der Behebung der Probleme geholfen hat, nochmal
haben wir schon danke. 2
Uhr? Ja, ja. Wir haben jetzt, das ist ja sensationell. Und ich danke dir für die Zeit.
Ja, ich danke dir auch. Hat mich gefreut. Ja, euch im Stream auch von mir vielen Dank und Entschuldigung, was die technischen Probleme anbetrifft. Ich werde wie immer, also es war Christophs Idee und Bitte, das ja auch live zu streamen, das habe ich vorher noch nicht gemacht. Daher hatte ich da keine Erfahrung mit, aber die Aufnahme ist so gelaufen wie immer und ich werde diese Episode genauso veröffentlichen wie alle anderen, nicht alle, aber wie bisher auch. Also auf meinem YouTube-Kanal @graukaue und auf graukaue.ruhe wird das veröffentlicht in ein paar Tagen wahrscheinlich. Mhm. Und dann ohne die Stellen mit dem schlechten Ton. Und
wer noch Fragen hat oder sonst irgendwas, don't hesitate, wie es so schön heißt. Ihr habt unsere Kontaktdaten, könnt ihr in die Shownotes, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben oder uns anrufen oder wie auch immer. Steiger ist für euch da.
Also eure Webseite sowieso, aber euren Instagram-Kanal und so weiter verlinke ich natürlich. Gibt's dann alles. Wahrscheinlich auf graukaue.ruhe/gk037. Das müsste die 37. Episode sein. Vielleicht in ungefähr einer Woche ist alles online.
Und vielleicht treffen wir uns mal hier in vielleicht in anderer Konstellation. Es sind ja hier noch zwei ungesetzte Plätze nochmal wieder. Und,
ja, sehr gerne.
Wir werden sehen.
Es sind 4 unbesetzte Plätze.
Ah, das Sofa. Das
Sofa ist auch noch
da. Ja, perfekt. Ja.
Gut, dann werde ich heute Abend mal den Gin probieren und mir überlegen, womit ich weitermache nach dem Gin.
Sehr gut.
Vielleicht
vielen
der
Dank.
Rum.
Vielen Dank.
Gut, ich danke dir.
Alle meine Podcasts inklusive der Sendungsnotizen gibt's auf graukaue.ruhe. Die Audioversionen könnt ihr mit irgendeiner Podcast-App abonnieren. Die Videoversionen könnt ihr auf YouTube abonnieren. Mein Kanal ist @graukaue. Auf Instagram, Telegram und Twitter heiße ich auch @graukaue. Auf Mastodon heiße ich @graukaue@ruhe.social. Auf Patreon heiße ich @graukaue. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr zum Patronen werden und mir monatlich einen kleinen Betrag eurer Wahl zukommen lassen.
Feierabend.